herzlich willkommen zur Folge Nummer 153 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich sitze hier in der Kathedrale des Schwimmsports, genau an dem Fleck, wo ich aus dem vergangenen Wochenende in 2 oder 3 Livestreams gleichzeitig wirklich aberwitzige Leistungen der deutschen Sportlerinnen und Sportler verfolgt habe. Es ging im Wettkampfbecken zur Sache in San Antonio und in Eindhoven. Mit beiden Wettbewerben werden wir uns in dieser Folge intensiv auseinandersetzen. Und als besonderes Schmankerl für euch dabei habe ich die Möglichkeit gehabt, mit dem ersten Olympiaqualifikanten in diesem Zeitraum ein Interview zu führen. Nämlich Cedric Büssing wird zu Gast sein und hat im Poolhäuschen Platz genommen. Außerdem vergleichen wir in dieser Folge einen Sportler mit einer Schachtel Pralinen und es sind noch ein paar andere Alliterationen für euch mit am Start. Bevor es losgeht, möchte ich von wirklich tiefem Herzen ein Danke ausrichten an all diejenigen, die dieses Schwimmprojekt supporten, sei es durch einen kleinen Obolus in die virtuelle Badekappe unter paypal.me/swimcast könnt ihr monetär unterstützen, sei es durch Likes, sei es durch E-Mails, durch sonstige Nachrichten, sei es durch Sternebewertungen auf iTunes, auf Spotify, dort könnt ihr jederzeit euer Lob, euer Feedback ausdrücken, könnt auch gerne Kritik geben, damit wir hier beständig etwas besser werden. In der nächsten Woche werde ich dann in Berlin vor Ort sein, ab Mittwochabend, sodass ich Donnerstag zu den ersten Vorläufen schon live in der Halle sein kann und diese elektrisierende Stimmung aufsaugen kann. Dann neu eingekleidet mit Shirts von Speedo. Und vielen Dank an der Stelle dafür, dass Speedo auch dieses Projekt hier unterstützt und mit möglich macht. Schaut gerne mal auf der Homepage speedo.de vorbei. Dort findet ihr eigentlich alles, was das Schwimmerherz begehrt, über Equipment, Poolboy, Paddles, Schnorchel, über Wettkampfhosen, für die ich eine absolute Empfehlung aussprechen möchte. Hatte zweimal das Vergnügen, selber in einer zu schwimmen in diesem Jahr und das war zweimal wirklich ein herausragendes Gefühl. Trainingshosen, Schwimmbrillen, Shirts und. Wie gesagt, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist ja jetzt gerade auch Sommer, vielleicht will man da mal was Neues tragen und nicht die alten Sachen, mit denen man schon die letzten Jahre durch die Gegend gelaufen ist. Deswegen guckt dort gerne mal vorbei, Speedo als Unterstützer dieses Projektes. Schon alleine das sollte mal einen Klick wert sein. Schluss mit der Vorrede und damit gehen wir direkt rüber ins Wettkampfbecken, ins Wettkampfgeschehen, in die Highlights des vergangenen Wochenendes. Und ich habe es ja eben schon angeteasert, es gab 2 Meetings, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Das eine war die Tier Pro Swim Series in San Antonio im amerikanischen Südstaat Texas und das andere war direkt im benachbarten Niederlande in Eindhoven in der Pieter van den Hogenband Swim Arena, da wo vor kaum vorstellbarer Zeit auch mal das ISL-Finale stattgefunden hat, ein Palast des Schwimmsports. Und es waren im Wesentlichen 2 gegensätzliche Meetings, weil ich den Eindruck hatte, dass Eindhoven deutlich mehr Highlights zu bieten hatte, als das in San Antonio der Fall gewesen ist. Zu den Gründen werden wir sicherlich gleich noch kommen. Und so lautet das Motto des ersten Wettkampfrückblicks auch eigentlich erfolgreich in Eindhoven. Und einer, der sehr erfolgreich war und richtig Schlagzeilen gemacht hat, das ist Cedric Büssing. Der Jugendeuropameister von dem Jahr 2022, der U23-Europameister des vergangenen Jahres, studiert an der Indiana State University und hat es tatsächlich geschafft, die Olympianorm über die 400 Meter Lagen hier bei seinem ersten Auftritt in Europa zu unterbieten. Nach 4 Minuten 12 und 33 Hundertstel stoppte die Uhr und das war solide, 17 Hundertstel schneller als die geforderte Richtzeit des Weltschwimmverbandes World Aquatics und auch des DSV. Damit ist Cedric, glaube ich, der erste Athlet über diese Strecke seit Rio de Janeiro 2016. Damals war es Jakob Heidmann über die 400 Meter Lagen, der hier auf internationaler, offener Bühne auf den Wettkampfblock steigen wird. Und wie es dazu gekommen ist und wie er den Wettkampf empfunden hat und überhaupt, wer ist Cedric Büssing überhaupt, das hört ihr jetzt, denn er hat Platz genommen im Poolhäuschen mir gegenüber und ich gebe ab zum Interview. Ich freue mich, dass wir so spontan nach diesem anstrengend aufregenden Wochenende in Eindhoven Zeit gefunden haben,
und begrüße ganz herzlich den ersten Qualifikanten für die Olympischen Spiele in diesem Zeitraum. Hallo, Cedric Büssing.
Schön.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit hast und muss natürlich als allererstes fragen, wie klingt das für dich in deinen Ohren, Olympiateilnehmer, Olympionike Cedric Büssing?
Im Prinzip sehr gut, aber ich will es natürlich auch noch nicht so richtig glauben, weil so ganz offiziell ist es ja auch noch nicht. Wenn jetzt zwei Leute bei den Deutschen schneller schwimmen, dann bin ich schließlich raus. Ich denke mal, deswegen habe ich das noch nicht so richtig verarbeitet. Und möchte es jetzt natürlich auch jetzt nicht so großartig von wegen, ja, ich fahre jetzt nach Olympia, bla bla bla. Ja, aber ansonsten klingt super, bin ich super happy mit. Ja.
Es war ja eine ganz schön taffe Norm, die es zu unterbieten galt. 4 Minuten 12 und 50 Hundertstel. Du bist 17 Hundertstel drunter geblieben und warst damit auch sehr, sehr nah an dem deutschen Rekord von Jakob Heidmann dran. Nur 25 Hundertstel verpasst. Jetzt schielt man natürlich so ein bisschen als Berichterstatter da drauf und fragt sich, ist denn dieser deutsche Rekord in greifbarer Nähe und wird der noch fallen? Und ja, wie siehst du das?
Ja, ich hoffe natürlich über lange Sicht, über längere Sicht auf jeden Fall. Ich meine, 25 Hundertstel auf 400 Meter, das hört sich jetzt erstmal nach gar nichts an. Aber ich meine, ich komme jetzt auch erstmal von einem 2,5 Sekunden Drop so ungefähr. Von daher, ja, wäre schön, wenn es dieses Jahr noch klappen würde, aber wenn nicht, dann ärgere ich mich da jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre alt, da habe ich hoffentlich noch ein paar Jährchen, um dann da noch mich zu steigern und schneller zu schwimmen.
Ja, das wäre schön, wenn da noch einige erfolgreiche Jahre im Tank sind. Du hast es angesprochen, du bist gerade erst 20 Jahre alt, Jahrgang 2003. Nimm uns mal mit in deinen sportlichen Werdegang. Du hast in Neuss damals, glaube ich, das leistungssportliche Schwimmen angefangen. Und wie lange warst du dort und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, also angefangen hat es sogar in Jüchen. Da habe ich damals meine ersten Wettkämpfe, bin ich für Jüchen geschwommen, TV Jüchen. Noch irgendeine Vereinszahl, die weiß ich auch jetzt nicht ganz genau. Und dann bin ich nach Neuss gegangen, ich glaube so 2014, 2013 in dem Dreh. Hab da unter Gisela Hug, Francisco, Ivan Abreu, ja, eigentlich allen mal trainiert. Dann bin ich 2018 nach Dortmund gewechselt und habe unter Stefan Wittke trainiert. Und das hält jetzt im Prinzip auch weiterhin an. Also ich bin dann im Sommer 2021 nach Indianapolis gegangen zum Studieren und bin seitdem im das Jahr über eigentlich immer dort unter Brent Noble am Trainieren. Und im Sommer komme ich dann zurück und bin bei Stefan, beziehungsweise halt auch Kerstin, Nicole, ja, wer dann halt Training gibt.
Wie lange bist du jetzt schon hier in Deutschland? Wann hat die College-Saison für dich aufgehört und wie flüssig war da der Übergang?
Unsere Nationals waren, wenn mich alles täuscht, so Anfang, Ende, nee, Anfang, Mitte März, und dann bin ich eigentlich, ich bin am 1. April wieder in Deutschland gelandet. Und dann direkt hier nach Essen gekommen, auf die Langbahn eingestiegen und dann eine Woche später sind wir nach Eindhoven gefahren. Also ich würde sagen, der Übergang lief ganz flüssig jetzt. Ja, also knapp 3 Wochen nach College, nach der College-Saison.
Lass uns noch mal zum Sportlichen zurückgehen. Ist natürlich auch spannend zu hören, wie der Werdegang war, aber ich möchte gerne ein bisschen mehr bei dem Wochenende bleiben, weil du hast selber schon angesprochen, dass der letzte oder dass du jetzt noch mal deutlich deine Bestzeit unterboten hast. Das war ein ganz schöner Sprung gewesen. Und die ist ja auch noch gar nicht alt. Die stammt aus von der U23 EM vom vergangenen Jahr, wo du auch den Titel geholt hattest. Und nochmal 2 Jahre zurück, 2021 bist du Junioren-Europameister geworden. Damals mit einer Zeit von 4 Minuten 17. Ist dir in diesem Zeitraum irgendwann, wann ist dir dort klar geworden, ey, Olympia ist vielleicht nicht nur eine Illusion und ein Traum, sondern könnte tatsächlich Realität werden?
Realität, ne? Weiß ich nicht. Also, ich würde sagen, nach U21 oder nach U23 auf jeden Fall, weil ich das Jahr davor, 2022, bin ich nur die den Ersatzwettkampf in DSV geschwommen in der Schweiz. Und da bin ich nie schneller als 4:18 in dem Jahr geschwommen. Und dann 2023, letztes Jahr, bin ich 4:14 geschwommen und da habe ich mich halt im Prinzip dann in dem Jahr um 4 Sekunden verbessert. Die 4:18, die kamen halt, einige Dinge hatten sich verbessert in dem Jahr. Das Wetter hatte sich ein bisschen verbessert und dann andere Dinge aber verschlechtert. Und dann würde ich sagen, letztes Jahr hat sich das Ganze wieder eingefangen und alles zusammengebaut. Und dieses Jahr würde ich sagen, hat sich alles verbessert. Und letztes Jahr nach den U23 hatte ich dann das Gefühl, ja, wenn ich jetzt im Prinzip 4 Sekunden schneller schwimmen kann, dann kann ich jetzt auch alles versuchen, nochmal in Bewegung zu setzen und nochmal 2,5 Sekunden schneller zu schwimmen. Und ja, es war so mehr oder weniger das Ziel, einfach an allem weiterzuarbeiten, vor allem an Schmett. Ja.
2,5 Sekunden, das ist ein richtiger Sprung in einem Jahr und auch die Zeit davor, die 4 Sekunden, ist auch ein richtig, richtiger Sprung. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in das Training oder in dein Mindset, in deine Gedanken, was ihr dort macht in Indiana an der University? Woran habt ihr gearbeitet, dass dieser Sprung kam? Auf welche, wo würdest du das zurückführen?
Ja, ich würde zu sagen, zurückblickend, ich habe dieses Jahr könnte ich wahrscheinlich besser beschreiben als letztes Jahr. Generell trainiere ich, würde ich behaupten, relativ viel Umfang. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie andere 400-Lagen-Schwimmer so trainieren. Klar, ich weiß von Finn Hammer, mit dem ich jetzt auch im Moment trainiere, wie er trainiert. Kann ich bestimmt mir irgendwie was vorstellen, wie andere Vereine auch trainieren 400 Lagen. Aber ich würde behaupten, dass ich viel Umfang mache. Und halt alle Lagen einfach mit dabei behalte. Und dieses Jahr war der Knackpunkt, dass mein Bruder, der ist auch mit an meine Uni gekommen diesen Sommer, und der war schon immer stärker über die Back Half, also über Schmett und Rücken. Und dann wurden wir halt zusammen in so Trainingseinheiten gepackt, die auch nur er und ich dann hatten, von den Abgangszeiten auch nur geschafft hatten. Und dann hat er natürlich hinten, wir hatten dann eine Bahn und er war hinter mir und hat dann von hinten immer ordentlich Druck gemacht auf Schmett und Rücken. Und da muss ich natürlich auch schneller schwimmen, aber Brust wollte ich dann natürlich auch nicht locker dahin baden, weil damit meine Technik nicht schlecht wird, damit ich nicht irgendwie, damit ich einen Trainingseffekt trotzdem noch auf Brust habe. Und so sind die Zeiten dann auch innerhalb der Saison immer schneller geworden, weil er natürlich auch auf Schmett oder auf allem schneller geworden ist und mich dann immer so nach vorne gepusht hat, nach vorne gedrückt hat und mich auch motiviert hat. Und ja, also ich würde sagen, er ist auf jeden Fall einer der Knackpunkte, woher jetzt die 2,5 Sekunden kommen.
Das klingt nach sehr unterhaltsamen Trainingseinheiten. Ich habe auch tatsächlich nochmal mir das Rennvideo angeguckt im Nachhinein, weil ich es live nicht sehen konnte. Und da war zu sehen, dass deine Stärke tatsächlich über die Brust- und Kraulstrecke liegt. Auf das Rennen speziell gesehen. Bei Delfin warst du ja noch gleich auf mit dem Niederländer, der neben dir schwamm. Und dann hast du dich so bei Rücken schon ein bisschen abgesetzt und in Brust noch deutlich mehr. War das eher ein Vorteil oder hast du lieber dieses Kopf an Kopf wirklich? Weil man will ja auch nicht überpacen schon auf Rücken und Brust, um dann im Kraulen nichts mehr übrig zu haben.
Ja, also ich bin es halt gewohnt, von Rücken hinten wieder ranzuschwimmen, weil ich meine, wenn man sich die U23-Rennen oder auch die JTM-Rennen von damals anguckt, ich war in Schmett, glaube ich, letzter oder vorletzter. Und in Rücken war ich dann halt gewohnt, wieder ranzuschwimmen ans Feld. Und dieses Jahr hat sich das so verbessert, dass ich dann von, ja, jetzt nicht vorne weg, aber auf jeden Fall mithalten konnte. Wodurch ich natürlich schon gemerkt habe, oh, wow, läuft super. Und dann in Rücken, ich habe sogar noch auf die Tafel nach den ersten 50 geguckt und dachte mir, ja, 33 vielleicht ein bisschen langsam. Und dann habe ich nochmal in Angriff genommen, ein bisschen schneller. Und ich glaube auch die zweite Bahn war die, wo ich dann eher weggeschwommen bin vom Thomas Jansen. Und ja, Brust, Kraul, da war ich, würde ich jetzt behaupten, schon immer relativ stark. Ich meine, da haben sich meine Splits jetzt auch nicht großartig zur JTM so viel verändert, vielleicht 2 Sekunden insgesamt. Aber ja, Kraul hinten rauf, das weiß ich halt irgendwie, dass das immer irgendwie klappt, weil ich durch die langen Strecken halt da diese Ausdauer habe und dann immerhin drauf noch was rauspacken kann.
Wie läuft so ein Wochenende dann weiter? Die 400 Meter Lagen waren am Freitag, haben am Freitag stattgefunden und dann folgen ja noch zwei Wettkampftage, unter anderem auch mit den 200 Meter Lagen für dich. Ich stelle mir das als sehr, sehr großes emotionales Hoch vor nach dieser Olympia-Quali, wo es dann vielleicht auch schwerfällt, wieder die Ruhe zu finden, wieder die Konzentration und nicht auf dieser Wolke dahin zu schweben. Wie hast du das gemanagt?
Ja, also schlafen war natürlich erstmal nicht angesagt. Also ich lag bestimmt bis 12:30 wach, und habe mich irgendwann eingeschlafen und dann ging direkt um 4 Uhr morgens irgendwie ein Feueralarm los oder so und danach ging auch gar nichts mehr. Also wir sind dann am Samstag in die Halle gekommen und klar, ich war immer noch irgendwie super happy, aber auch super kaputt. Also es war sehr anstrengend, die 400 Lagen und dann auch überhaupt nicht richtig sich erholen zu können, war auch jetzt nicht hervorragend. Beim Aufwärmen habe ich dann auch gemerkt, wie müde ich war und ja, Vorlauf lief dann schon sehr gut eigentlich, für was ich erwartet hätte. Und dann die Mittagspause bin ich halt, habe ich versucht, mich so gut es geht zu erholen und konnte dann abends im Finalabschnitt sogar nochmal irgendwie eine Bestzeit rausholen. Klar, ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt funktioniert hat, aber ich weiß nicht, das bringt mir jetzt auch so ein bisschen Motivation für die Deutschen, dass ich die 200 Lagen sogar nochmal eine bessere rausholen kann und vielleicht sogar noch schneller schwimmen kann, weil die Voraussetzungen jetzt nach den 400 Lagen bei den Deu bei in Eindhoven überhaupt nicht hervorragend waren und bei den Deutschen habe ich einen Tag dazwischen Pause und ja, von daher.
Ja. Wo ist für dich der Unterschied zwischen den 400 Meter Lagen, den 200 Meter Lagen? Was machst du dort anders oder wie gehst du die anders an vom Mindset her oder vom Schwimmerischen?
Weiß nicht so richtig. Also die 200 Lagen gehe ich eigentlich immer so als 4x50 voll an. Weil für mich ist das ein Sprint, um ehrlich zu sein. Wenn ich da nicht von vorne weg alles irgendwie schnell versuche wegzukommen, zu sprinten, dann läuft da gar nichts. Die 400 Lagen ist immer so ein bisschen Kräfte einteilen, beziehungsweise Frequenzen hochhalten, kraftvoll bleiben, sauber, also technisch sauber bleiben. Ja. Also, ich würde sagen, mein Mindset für so 200 Lagen ist auf jeden Fall deutlich kraftvoller. Okay, jetzt nicht mein Mindset ist kraftvoller, aber ich versuche kraftvoller zu sein und mehr Power ins Wasser zu legen als bei 400 Lagen versuche ich eher effizient und ja, schön zu bleiben.
Hast du so bestimmte Cues für die 400 Meter Lagen, woran du für dich vielleicht im Rennen auch selber festmachst, oh, das läuft echt gut, ist das eine bestimmte Zugzahl oder Kicks unter Wasser oder so Worte, Phrasen, die du dir dort mit auf den Weg gibst?
Nee, ich bin eher so derjenige, der sich beim Schwimmen dann überlegt, okay, jetzt muss ich anstellen, durchdrücken, Kopf runter, Kopf auf die Brust, den Rücken, Frequenzen hochhalten, in Brust, eng in die Streamline rein, in Kraulbeine, das geht mir dann eher so durch den Kopf.
Wo würdest du sagen, sind deine Schwächen auf den 400 Meter Lagen? Wo könntest du noch besser werden? Wo siehst du da noch Potenziale, die sich jetzt vielleicht auch in den nächsten Monaten schon umsetzen lassen?
So direkt würde ich jetzt mal behaupten, die ersten 50 Rücken, da war der Abstand zu den zweiten 50 Rücken schon sehr hoch, mit, ich glaube, fast 2 Sekunden. Ansonsten nach wie vor Schmett. Also wenn ich mir angucke, was Leon Mascher oder auch andere da angehen, da bin ich auch noch meilenweit entfernt. Ja, ich denke mal, Rücken kommt dann als zweites und dann Brust und Kraul.
Hast du so Idole, Vorbilder, weil du Leon Marchand zum Beispiel gerade ansprichst, auch wenn ihr jetzt quasi eine schwimmerische Generation seid?
Ja, klar, also er macht schon ein paar Dinge echt cool, die ich auch gern so können würde. 12 Meter unter Wasser, jede Wende wäre schon, würde ich mich schon drüber freuen. Ja, ich meine, als an sich habe ich immer mal wieder so Chase Kalish bewundert, Jay Litherland, vor allem weil er über die Brust und Kraul kommt. Ja, Michael Phelps, Ryan Lochte, da gibt es viele, die ich immer mal wieder bewundert habe.
Jetzt hast du als College-Student in den USA die seltene Gelegenheit, auf drei verschiedenen Beckenlängen zu schwimmen, Wettkämpfe zu schwimmen und zu trainieren. Die Langbahn, die 50-Meter-Bahn, 25-Meter-Bahn und die Yachtbahn. Wo schwimmst du am liebsten?
Meter, Langbahn, lange Meter, 50 Meter Bahn.
Gilt das auch für die 400 Lagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt relativ klein, so verglichen zu anderen Schwimmern, würde ich mal behaupten. Und vor allem in den USA bin ich auch, wenn man sich im Vorstadt die anderen Leute anguckt, dann bin ich immer einer der kleineren und auf jeden Fall auch einer der schmaleren und schwacheren, schwächeren. Von daher, auf der Yardbahn macht das immer, macht Masse immer einen Riesen, macht so viel aus und dadurch bei den Wänden, ich verliere immer so viel, beim Start geht es sogar noch, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich gar nicht richtig mithalten kann, weil die so viel kräftiger teilweise sind, dass ich da, ja, einfach keinen Anschluss halten kann. Dieses Jahr hat es ganz gut geklappt. Dieses Jahr bin ich auch deutlich schneller geschwommen als die letzten 2 Jahre auf der Yardbahn. Dieses Jahr hat es auch deutlich mehr Spaß gemacht als die letzten 2 Jahre vor den 400 Lagen. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich danach auch immer so, als würde ich nicht richtig sauber in die einzelnen Lagen reingekommen, als wäre ich so ein bisschen gerusht durch die verschiedenen Wänden, Übergänge. Klar, ich meine, es hilft mir einerseits, meine Wänden fühlen sich jetzt besser an, als sie vor 2 Jahren sich angefühlt haben. Tauchphasen sind wahrscheinlich deutlich besser geworden. Mein Start, glaube ich, ist auch besser geworden, würde ich mal so behaupten. Ich meine, das müsste man jetzt wieder inspizieren, sich angucken, aber ich bevorzuge definitiv die lange 50 Meter Bahn. Da, das macht mir am meisten Spaß.
Dann ist das ja jetzt genau dein Saisonteil, der gerade angefangen hat oder unterwegs ist. Und wie gesagt, hoffentlich noch ein paar Monate dauert. Wie sind denn die Pläne jetzt für die kommenden Monate? Du hast gesagt, du wirst bei der DM in Berlin starten. Und jetzt gesetzt den Fall, du wirst zu den schnellsten zwei 400-Lagen-Schwimmern gehören in Deutschland, dann auch nach Olympia fahren. Wie sieht der Zeitplan dazwischen aus oder bis dahin und dann wann geht's wieder ans College?
So genau wissen wir das gerade noch gar nicht. Stefan, Wittke und ich, wir versuchen das natürlich einigermaßen gerade irgendwie zu besprechen, zu planen. Aber es ist natürlich schwer, da jetzt was zu planen und dann letztendlich wieder alles gedreht, dass sich alles dreht und man doch nicht mitfährt. Dementsprechend so einen genauen Plan habe ich da noch gar nicht. Ich denke mal, wenn ich mich qualifiziere, wird noch ein Trainingslager anstehen. Ja, dann wird es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Lehrgang irgendwo geben. Ganz viel Training auf jeden Fall. Ja, unsere College-Saison, die beginnt erst wieder im September. Semester Anfang, nee, doch Anfang September. Von daher, da hätte ich jetzt im Prinzip Zeit.
Das scheint so, als wären da noch auch ein paar Urlaubswochen für dich möglich und eingeplant, um dich etwas zu erholen. Wie viele Jahre wirst du noch in den USA sein, beziehungsweise wann sehen wir dich wieder in Deutschland im Wettkampfbecken?
Mein Studium ist jetzt noch 1 Jahr. Also ich habe 3 Jahre hinter mir und dann in einem Jahr hätte ich meinen Bachelor. Ja, und dann danach plane ich eigentlich wieder zurückzukommen. Also nächstes, nicht nächstes, 25.
Gut, das sind gute Nachrichten. Sehr schön. Dann freuen wir uns drauf. Cedric, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt geht gleich das Training los und ich möchte nicht der Grund sein, dass du zu spät kommst. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dich, deine Karriere und deine Leistung. Und ich drücke die Daumen, dass es für das Ticket für Paris reicht und sage alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Damit haben wir soweit alles geklärt. Es gab die Olympianorm über die 400 Meter Lagen. Es gab sogar noch eine neue Bestzeit, die ihn selbst überrascht hat über die 200 Meter Lagen obendrauf. In der Summe ein anstrengendes Wochenende mit wenig Schlaf. Wie sage ich so schön, es ist das Festival des Leistungssportlers. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Cedric. Und ja, alles Gute in Berlin. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, wir werden heute einen Blick auf die Männerqualifikationschancen für die Olympischen Spiele werfen. Und da kann man nicht, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, das 400-Lagen-Ticket wird dir keiner mehr nehmen. Eine Korrektur möchte ich noch hinten ranschieben. Natürlich war Jakob Heidmann nicht nur in Rio de Janeiro über die 400 Meter Lagen auf dem Olympiastartblock, sondern dann auch 5 Jahre später in Tokio nochmal über die gleiche Strecke am Start. So viel Richtigkeit muss sein und so viel Ehre soll Jakob hier auch erfahren. Also seit 3 Jahren möglicherweise der Erste auf internationaler offener Bühne. Aber es war nicht nur Cedric Büssing von der SG Essen, der in Eindhoven Schlagzeilen gemacht hat. Generell finde ich die Essener, und auch wenn Cedric über das ganze Jahr über ja eigentlich in den USA trainiert, ist er dann doch einige Monate hier und trainiert immer noch unter der Ägide von Stefan Wittke, dass die Essener es geschafft haben, in ihrer Leistungsgruppe, in ihrem A-Kader, eine beeindruckende Spannbreite in den Leistungen zu entwickeln. Aktuell konzentriert sich dann auch alles so auf das Freistilschwimmen so richtig. Gute Rücken-, Brust-, Delfinschwimmer oder Schwimmerinnen sind mir nicht bekannt. Einzige Ausnahme vielleicht Kim Krüger, die über die Rückenstrecken mit 29,2 in der deutschen Spitze unterwegs ist. Und ansonsten sind es die beiden Freistil-Sprinterinnen Nina Sandrin Jazzi und Juliana Bokschka, die seit einigen Jahren durch die Bestenlisten pflügen. Und auch Nina Jazzi war jetzt hier in Eindhoven über die eine Bahn, über die 50 Meter Freistil, sehr schnell unterwegs, und zwar so schnell unterwegs wie noch nie eine 19-Jährige vor ihr. 25,10 war ihre Zeit im A-Finale und das bedeutet einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Witzigerweise oder interessanterweise ist es natürlich noch mitten in der Saison und da kann noch einiges passieren, weshalb sie im letzten Jahr den deutschen Jahrgangsrekord im Höhepunkt aufgestellt hatte. Dann für die 18-Jährigen steht im Moment bei 25,00, also blieb sie jetzt mit diesem Rekord sogar eine Zehntel über ihrer Bestzeit. Nichtsdestotrotz war sie da schon ziemlich zufrieden mit der Zeit. Wir hatten danach mal kurz Kontakt und ein bisschen so die Stimmung abgeklopft, war sie da schon sehr zufrieden. Jetzt geht der Fokus, ging voll auf Berlin. Montag gab es einen kleinen Ruhetag für die Essener, auch völlig verdient. Denn es folgte noch ein zweiter Start hinterher für Nina und das waren die 100 Meter Freistil. In 55,20 schwamm sie sich hier in eine aussichtsreiche Position, was die Staffelplatzierung in der 400 Meter Lagenstaffel angeht. Ihre ein Jahr jüngere Trainingskollegin Juliana Bokschka 25,70 über die 50 Meter, 55,7 über die 100 Meter, liegt ziemlich genau in dem Bereich. Wenn man so ein Jahr jünger ist, dann schwimmt man im Wettbewerb immer ein bisschen hinterher. Diese Lücke wird sich hoffentlich in den kommenden Jahren noch schließen, sodass wir da ein spannendes Duo haben, das sich gegenseitig auf den Sprintstrecken nach vorne pushen wird. Und dann gibt es noch die Mittel- und die Langstrecken über die Kraulschwimmer in Essen. Da sind es vor allen Dingen Philipp Peschke und Simon Reinke, die hier immer wieder in ihren Jahrgängen, im Jahrgang 05 für Philipp, im Jahrgang 06 für Simon, nach vorne schwimmen. Und Philipp schwamm die 400, 200 Meter Freistil in einer 1:49,5 im Vorlauf durchaus im Bestzeitbereich. Und da kann man davon ausgehen, dass als Highlight hier die deutschen Meisterschaften angepeilt sind. Am kommenden Wochenende, dass da noch einiges Luft nach oben ist. War damit nur ein bisschen langsamer, knappe 4 Zehntel, als der gleichaltrige Jarno Bäschnit über die gleiche Strecke von der SG Ruhr. Er schwamm in 1:49,07 noch ein bisschen schneller als Philipp. Aber auch hier ein spannender Zweikampf in der Spitze im 05er Jahrgang. Und das ist ja das, was die Sportlerinnen und Sportler gegenseitig so antreibt. Der Vierte im Bunde war Simon Reinke und er hat ein bisschen mehr für Schlagzeilen gesorgt, auch schon alleine, wenn wir dann den Blick etwas aufmachen im Jahrgang 2006, dann sehen wir, dass da ziemlich viele gute Kraulschwimmer unterwegs sind. Für Simon hieß es jetzt erstmal über die 400 Meter Freistil in 3:55,30 sich auf Platz 6 in der offenen Bestenliste, also in der offenen Klasse hier nach vorne zu schwimmen und da bildet er zusammen mit Arne Schubert, Simon Reinke, also klar mit ihm selber, mit Paulo Delgado und Lukas Fritzke ein spannendes Quartett im Jahrgang 2006, das so ungefähr auf einem Niveau operiert und wo ich ja auch hoffe, dass wir alle 4 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai im Finale über diese Strecke sehen werden. Gleichfalls ging es für ihn über die doppelt so lange Distanz ins Wettkampfbecken. 8 Minuten 13 zeigte hier die Uhr und auch das bewegt sich auf Bestzeitniveau und ist aller Ehren wert. Und da habe ich schon ein bisschen Vorfreude darauf, was wir am nächsten Wochenende in Berlin erwarten können. Über die langen Strecken ebenfalls unterwegs ist, wie immer, von den Wasserfreunden 98 Hannover, Sven Schwarz. Zwei Starts waren es für ihn, die 1500 und die 400 Meter Freistil. Und über die 1500 Meter Freistil hat er mal wieder, möchte man schon fast sagen, die Norm unterboten. 14:49:91 waren schon eine ziemlich schnelle Zeit, aber dennoch ein wenig langsamer, als er bei der WM in Doha geschwommen ist. Was dazu führt, dass die Zeit aus Doha von den Konkurrenten um den zweiten Startplatz bei Olympia unterboten werden muss. Und die 14:49:9 am Ende des Tages in Anführungsstrichen nur eine Bestätigung seiner wirklich sehr, sehr guten Form ist. Die 400 Meter Freistil haben wir später beim Ausblick auf die kommende Olympia-Quali aus Männersicht nochmal auf den Zettel und werden da etwas genauer drauf eingehen. Bleiben wir bei den Kraulschwimmerinnen und Kraulschwimmern. Eindhoven, die Niederlande bieten sich ja an, die Niederländer traditionell auch eine Kraul sehr starke Nation, wie nicht nur der namensgebende Pieter van den Hogenband verdeutlicht, sondern auch eine zum Beispiel eine Marit Steenbergen oder ein Mitja Zastro, der damals die Olympiamedaille mit der 4x200 Meter Freistilstaffel mit den Niederländern gewann. Und eben jener Mitja Zastro war zumindest mal, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, der Coach von Jessica Felsner. Und das Ehepaar Felsner befindet sich auf einer kleinen Europa-Tournee. Im vergangenen Wochenende waren Jessica und ihr Mann Stefan noch in Schweden, in Stockholm unterwegs, waren jetzt in Eindhoven auf Zwischenstation und werden die kommenden zwei Wochen in Berlin zubringen. Erst bei den Berlin Swim Open und dann bei den deutschen Meisterschaften. Und ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung geäußert oder Fragezeichen geäußert und war mir nicht so ganz sicher, Mensch, Jesse, ist das eigentlich so klug, hier jedes Wochenende auf den Startblock zu steigen, gerade als Sprinter, wo man etwas mehr Taper-Phase braucht, wo mehr Muskulatur da ist, die sich erholen muss. Ja, könnte das nachteilig sein und vielleicht dazu führen, dass dann beim dritten oder spätestens beim vierten Wettkampf-Stop die Leistung nicht mehr so gebracht werden kann, weil einfach die Ruhe fehlt, die Reise kommt auch noch mit dazu, ist auch nicht zu verachten, in so einem engen Flieger zu sitzen und dann dauert es ja doch immer ein paar Stunden, fremde Betten, man ist nicht zu Hause und so weiter und so fort. Für Eindhoven haben sich diese Befürchtungen fürs Erste nicht bestätigt, denn die 50 Freistil schwamm sie im B-Finale, weil sie für das A-Finale etwas zu langsam war in den Vorläufen, was dazu führte, dass ihre Leistung hier fast untergegangen wäre und gar nicht Beachtung gefunden hätte. 25,02 zeigte die Uhr am Ende der einen Bahn für Jessie und damit war sie eine Zehntel schneller als noch vergangenes Wochenende in Schweden. Und dann können wir jetzt kurz hochrechnen, wenn sie so weitermacht mit dieser einen Zehntel schneller, also eine 24,9 und dann eine 24,8 bei den deutschen Meisterschaften, dann ist es schon nur noch eine Zehntel bis zur Olympianorm und das, naja, das ist ein guter Schlaf und ein gutes Rennen weg von der Erfüllung dieses sportlichen Traumes. Nina Jazzi, vielleicht noch kurz erwähnt, 25,10 ist genau exakt die Norm, die der Deutsche Schwimmverband für die Europameisterschaften fordert. Die hat damit dann natürlich auch Jessica Felsner hier in Eindhoven unterboten. Auf der Männerseite gab es auch einige Kraulsprinter, die angereist waren. Aus Potsdam, aus Wiesbaden und aus Hannover gaben sich die Elite-Schnellkräftigen die Klinke in die Hand. Fangen wir in Potsdam an. Dort ist ein gewisser Ole Mats Eidam, der vergangenes Jahr nicht nur zwei deutsche Meistertitel einheimsen konnte über die 100 Freistil, 50 Freistil, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit einer kurzen verdünnten Cola auf jeden Fall in den 30 Minuten Pause zwischen beiden Starts, sagte er, war jetzt hier wieder unterwegs und er schwamm zweimal Bestzeit über 50 und 100 Meter Delfin, 23,8 bzw. 52,8, bestätigend den aufsteigenden Formtrend, den er im vergangenen Jahr angefangen hat und der sich jetzt hier fortsetzt. Über die 100 und die 50 Meter Freistil hat es noch nicht für neue Bestzeiten gereicht, aber 22,60 und 49,37 waren schon mal Achtungszeichen an die Konkurrenz. Jetzt heißt es eine Woche ausruhen und dann bei den deutschen Meisterschaften noch ein kleines Tickchen mehr abknabbern, um sich auch hier den Traum vom Start im Schatten der fünf Ringe zu ermöglichen. 49,37 über die 100 Meter Freistil bedeuten für Ole auch aktuell einen Platz in der Lagenstaffel über die einen Platz in der Staffel über die 4x100 Freistil. Nicht in der Lagenstaffel, aber über die 4x100 Freistil. Die ist ja bei den Männern am Start. Etwas schneller als die 22:60 von Ole war Artem Selin für den SC Wiesbaden. In 22:36 schlug er hier an und blieb damit nur in Anführungsstrichen 4 Zehntel über der Olympianorm. Ebenfalls nach vorne schwamm sich etwas überraschend von Wasserfreunden 98 Martin Frede, der über die 100 Meter Freistil nach 49,58 Sekunden anschlug und auf einmal auch noch seinen Namen in den Hut für die 4x100 Kraulstaffel geworfen hat. Doch Ole Eidam war nicht der einzige schnelle Potsdamer, denn jemand, der auch für viele Schlagzeilen sorgte, war Melvin Imodu. Über die 100 Meter Brust schwamm er nicht nur Bestzeit im Vorlauf, sondern auch sehr, sehr deutlich unter der Olympianorm. 59,07 Sekunden standen auf der Anzeigetafel für ihn. Das ist 4 Zehntel unter der von World Aquatics und dem DSV geforderten Norm. Und hat ihn selber, glaube ich, auch ziemlich überrascht, denn das ist schon sehr nah dran an den 58 Sekunden. Im Finale schwamm er dann 59,33, schlug an vor den niederländischen Brustschwimm-Koryphäen Arno Kaminga und Caspar Corbeau. Sicherlich ein Anblick, den er bei Olympia, also Melvin, gerne wiederholen würde. Wichtig auch, der 58er-Bereich dorthin vorzudringen, weil sich das wohl ungefähr die Größe ist, wo sich das Olympia-Finale abspielen wird. Und mit Sicherheit ein Mutmacher für Melvin, dass er hier in der Lage war, schon am Vormittag diese 59,1 abzurufen. Traditionell ja eher eine Uhrzeit, wo die Schwimmerinnen und Schwimmer etwas schwerer in die Gänge kommen. Über die 100 Meter Brust reden wir auch gleich nochmal genauer, genauso wie über die 200 Meter Rücken. Und dennoch möchte ich hier schon mal die Vorfreude wecken auf ein Duell, das uns hoffentlich auch nächste Woche in Berlin nochmal unterhalten wird. Christian Diener schwamm nämlich die 200 Meter Rücken in 1:58,50 so schnell wie seit 2 Jahren nicht mehr und ehrlicherweise für mich auch so überraschend schnell. Das ist ein Bereich, den ich ihm eigentlich nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre gar nicht mehr so richtig zugetraut hätte. Aber so positive Überraschungen nehmen wir ja immer ganz gerne mit. Und ebenfalls eine wahnsinnig positive Überraschung war Cornelius Jahn vom Ahrensburger TSV, trainierend am Olympiastützpunkt in Hamburg und dort einer der Leuchttürme, einer der absoluten Leistungsträger. Im Vorlauf die 4 Bahnen Rücken bewältigte er nämlich in 1:58,01 und das war so schnell, dass das nicht nur die EM-Norm war und eine ganz, ganz deutliche neue Bestzeit, sondern auch sofort den Blick etwas weiter nach vorne richtete. Da fehlen nämlich nur noch 51 Hundertstel zur Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele. Die liegt bei 1:57,50. Tragischerweise schien Cornelius danach aber auch wirklich richtig, richtig platt zu sein. Die Zeit konnte er abends im Finale dann nicht nochmal wiederholen. Da war nach 100 Metern ziemlich der Ofen aus und dann auch im weiteren Wochenendverlauf über die 100 Meter Rücken war das für ihn dann nicht mehr ganz so schnell. Aber hey, ich habe zu meinen Sportlern damals auch immer gesagt, es reicht mir, wenn du eine Sache kannst und die aber auf absolutem Weltspitzenniveau. Und wenn du nur eine, reicht völlig aus, ist total fein. Die wenigsten können mehr als eine Sache auf absolutem elitären Niveau. In diesem Sinne, Cornelius, eine Woche ausruhen und dann in Berlin nochmal den Angriff starten. Und das war's soweit aus den Niederlanden. Wir gehen einmal rüber ins stürmische San Antonio. Und San Antonio, wenn man sich das mal auf der Weltkarte anguckt, den Dirke-Atlas rausholt, dann sieht man, okay, ist unten in Texas, das kriegt man vielleicht noch so irgendwie hin, aber wo liegt denn Texas überhaupt, auf welchem Breitengrad? Und Texas liegt auf demselben Breitengrad wie die Sahara. Das heißt, da erwartet man knalle Sonnenschein, richtig Hitze, trockene Hitze und eigentlich optimale Bedingungen für einen Freibad-Schwimmwettkampf. Denn das war es in San Antonio, es war ein Freibad, da gab es kein Bad, also kein Dach. Deswegen auch vielleicht eher schwierig für die Rückenschwimmerinnen und Rückenschwimmer, sich da vernünftig zu bewegen. Und so packt man vielleicht seine Tasche und bereitet sich auf Sonnenschein und Hitze vor und steigt dann vor Ort aus dem Flieger, checkt mal kurz den Wetterbericht für die nächsten Tage und merkt, das hat sich irgendwie, stellt sich das hier anders dar. Denn so war es nämlich auch. Es gab reichlich Wind, es gab reichlich Wolken. Wer dort das ein oder andere Video mal gesehen hat, der hat gesehen, dass die 5-Meter-Fähnchen eigentlich gar nicht mehr senkrecht nach unten hingen, sondern eher horizontal im Wind flatterten. Und das war dann schon ziemlich schwierig. Ich hatte mal ein bisschen mit Kim Herkle danach noch Kontakt, die sagte, okay, das Wetter war ziemlich unberechenbar. Es war eigentlich kaum abzusehen, wie das so ist. Und auch über das Schwimmbecken weht dann einfach ein großer Wind rüber. Und da kann man jetzt sagen, Die meiste Zeit ist man doch eh eigentlich mit dem Körper im Wasser, so. Das stört doch vielleicht gar nicht, außer die Wellen, die einem entgegenkommen. Da würde doch jeder sagen, der schon mal im Strömungskanal geschwommen ist, so eine Gegenströmung ist jetzt irgendwie ungeil, um dagegen anzuschwimmen, denn das zieht Energie und da ist man automatisch nicht so schnell. Und das hat mir Kim auch nochmal bestätigt. Hat gesagt, ey, bei Rücken und Kraul ist eigentlich gar nicht so wild mit dem Gegenwind. Das passt schon, aber bei Brust und Delfin, dann nervt es halt richtig. Klar, bei Brust kommt der ganze Oberkörper raus, spürt man einmal den Druck auf der Brust. Bei Delfin die Arme, die groß und breit über Wasser nach vorne müssen. Und ja, dann steht man da auf dem Startblock und weiß genau, ich habe jetzt 400 Meter Lagen vor mir. Und zwar habe ich da immer auf der Hinbahn Delfin und Brust, den Gegenwind, der mich ordentlich ausbremst, und auch die 200 Meter Brust habe ich zwei Bahnen, wo ich Gegenwind habe und zwei Bahnen, wo ich Rückenwind habe. Und auch der Rückenwind ist ja jetzt nicht so, dass man sich davon getragen fühlt wie ein Fahrradfahrer oder wie ein Weitspringer. Der Gegenwind ist auch eher etwas, das einen so nach vorne drückt, der vielleicht das Timing ein bisschen kaputt macht beim Brustschwimmen, der vielleicht dafür sorgt, dass man mit dem Oberkörper einen Tick zu schnell ins Wasser abtaucht. Das heißt, die Atmung muss sich da anpassen und so weiter und so fort. Summa summarum, es waren eher suboptimale Bedingungen dort in San Antonio. Da sprechen die 400 Meter Lagen in 4,52 von Kim eigentlich schon eine ziemlich gute Sprache. Im Dezember schwamm sie noch 4,50. Jetzt für mich überraschend. Freibad, vielleicht auch gar nicht so sehr überraschend, 1 Minute 18 ihre Zwischenzeit in Rücken, und das war fast genauso langsam, möchte ich fast sagen, wie in Brust. Dort schwamm sie 1,19 im Vorlauf auf der Teilstrecke. Aber da merkt man schon, da ist ein bisschen Luft, das Rückenschwimmen sollte doch ein Stückchen schneller sein. Egal, die 4,52 katapultieren sie aktuell auf Platz 2 der deutschen Bestenliste. Die 200 Brust schwamm sie in 2,30,9, auch hier unter den widrigen Bedingungen irgendwie ganz okay, zumal sie auch sagte, ey, pff, NCAA Championships, die ersten sind noch nicht so richtig her. Wir haben danach nochmal Trainingsblock gemacht, auch gar nicht so richtig getapert. Das war eigentlich schon in Ordnung soweit. Und da wiegt es, glaube ich, auch gar nicht so schwer, dass noch 3,5 Sekunden fehlen zu ihrer Fabelzeit der 2,27 vom vergangenen Jahr. Schön dann natürlich auch, wenn sich ehemalige Vereinskameradinnen bei solchen Wettbewerben treffen. So sind es Annika Huber und Kim Herkle, die regelmäßig dann Grüße ins schwäbische Cannstatt rausschicken und sich jetzt freuen, dass es nach Hause geht zu Maultaschen und Spätzle, wie sie sagte. Weitere Highlights in San Antonio war die eher unbekannte und aus dem Nichts auftauchende Nicole Meyer. Insider in Nordrhein-Westfalen haben das vielleicht kommen sehen bei ihr. Sie ist kein ganz unbeschriebenes Blatt im deutschen Schwimmverband, hat einige deutsche Jahrgangsmeistertitel gewonnen, war auch bei den deutschen Meisterschaften schon vorne, ist bei den NCAA Championships vergangenen Wochenende das zweite Mal in Folge ins B-Finale über die 400 Meter Lagen geschwommen und konnte sich auch schon mal im Nachwuchsbereich für ein internationales Event für den DSV qualifizieren. Nichtsdestotrotz, diese 1,58,6, die Nicole jetzt hier über die 200 Meter Freistil im B- oder C-Finale, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, geschwommen ist, die haben aufhorchen lassen und werden mit Sicherheit hier in Deutschland bei der einen oder anderen Frau mal für hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben. Denn das kommt aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Wir haben ja letzte Woche schon über die 200 Meter Freistil-Schwimmerin gesprochen. Da spielte Nicole tatsächlich keine Rolle. Tragischerweise ist die 1,58,6 wirklich sehr, 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 sehr gut. Die ist richtig, richtig schnell. Und da würde ich jetzt schon fast unterschreiben und sagen, das ist ein sicherer Staffelplatz. Leider ist die Staffelqualifikation ja derartig gestaltet, dass der Mittelwert aus Vorlauf und Finalzeit die Zeit ist, mit der man sich für die Staffel qualifiziert. Das heißt, die vier schnellsten Mittelwerte der beiden Wettbewerbe, die werden nominiert für den Olympiastart. Und die 2,00, die Nicole hier im Vorlauf geschwommen ist, könnte dadurch aus der Neckbreaker sein. Das macht in der Summe nämlich nur in Anführungsstrichen eine 1,59,23. Und da gibt es wohl einige, die das schwimmen können, eine 1,59, eine flache 1,59, auch zweimal, die vielleicht in der Spitze gar nicht so schnell sind, die vielleicht gerade eben so an der 1,59 oder eine hohe 1,58 schwimmen, aber das eben zweimal. Und dann haben sie besseren Mittelwert, die bessere Schnittzeit. Namen, die einem dort einfallen, sind Leonie Kullmann, Isabel Gose, Nele Schulze. Und dann kommt noch eine möglicherweise Leonie Mertens dazu. Man weiß nicht, was eine Maja Werner noch kann. Es ist eine Nicole Meyer, die das jetzt hier gezeigt hat. Also es ist ein spannendes Duell um diese vier Staffelplätze. Ebenfalls spannend wird es für Rafael Miroslav werden. Im Wesentlichen standen zwei Starts für ihn auf dem Programm hier in San Antonio und das waren die 100 und die 200 Meter Freistil. Und wir fangen mal mit dem besseren von den beiden Rennen an, nämlich die 200 Kraul absolvierte er in 1:46,11, blieb damit erneut unter der Olympia-Quali-Norm, was ihn selber sehr überrascht hat von dieses gute Rennen. Das hatte er selber nicht mehr erwartet. Das war gegen Ende des Wettkampfes, da waren die 100 Freistil schon in den Knochen, da waren einige Tage in San Antonio bei diesem Wechselwetter schon unterwegs. Bei der WM war er noch ein bisschen schneller. Das ist die Zeit, die es für den zweiten Starter über diese Strecke bei Olympia zu unterbieten gelten wird. Also eine 1:45,8 war das, glaube ich. Aber Raphael sagte dann hier auch im Anschluss an die Wettbewerbe, er hatten kurz gesprochen, als er auf den Flug zurück nach Indiana gewartet hat, denn dort betonte er nochmal, was eigentlich die anstrengende Wettkampfsaison bisher gewesen ist. Wir haben erst April und er war schon bei der WM in Doha, die war im Februar. Danach war die Big Ten, also die Conference Championships in den USA mit der Indiana University, es waren die NCAA Championships und jetzt San Antonio. Also wirklich vier knackige Wettkämpfe innerhalb von 2 Monaten. Das ist schon wirklich anstrengend. Das ist nicht wie in Deutschland, wo wir anderthalb, 2, 3 Stunden Zug fahren, sondern eben der Flug von Texas nach Indiana, der dauert mal solide 4, 5 Stunden. Das ist einmal über den halben amerikanischen Kontinent rüber. Und damit erklärt sich möglicherweise auch der Verzicht von Raphael auf einen Start in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Das scheint aus sportlicher Sicht die deutlich klügere Variante zu sein, wenn man rein auf die Leistung schielt. Dann sagt er noch, ey, es war schwierig so, wir hatten irgendwie keine Physiotherapeutin dabei, die Beine waren deutlich zu bei den 200 Metern, nach den ersten 100 ging da wohl nicht mehr viel. Die Sonne zieht wahnsinnig viel Energie in der Hitze, es muss wohl auch dann sehr, sehr warm gewesen sein, immer wieder Sonne. Dann ist es ein Eincremen auch durch die Wolken durch und wir alle wissen, dass so dieses ständige Cremen des Körpers möglicherweise mit dem Wassergefühl macht, nämlich nichts Gutes. Es geht ein bisschen verloren, da geht der Druck verloren. Kriegt leider auch nicht mehr so viel Push auf die Arme. Da ist die 1:46,11 völlig zu Recht eine sehr, sehr zufriedenstellende Zeit. Aber es gab noch einen zweiten Start, nämlich die 100 Meter Freistil. Da schlug er eine 48,6 Sekunden an, 7 Zehntel über seiner Bestzeit, die gleichzeitig deutscher Rekord ist und tragischerweise 3 Zehntel über der Olympianorm. Und er sagte im Gespräch, dass die Norm hier eigentlich schon das Ziel gewesen ist. Und jetzt war es schwer rauszuhören, wie groß vielleicht der Ärger über diese verpasste Chance war. Er sagte dann zumindest, ey, den Staffelplatz sollte ich aber sicher haben. Und da möchte ich ihm eigentlich auch zustimmen und sagen, ja, der Staffelplatz, dafür reicht das. Dafür waren beide Zeiten im Vorlauf und Finale zu schnell. Das ist höchstgradig unwahrscheinlich, dass da noch 4 Schwimmer vorbeiziehen an ihm. Naja, so wird es möglicherweise bei einem Einzelstart und 2 Staffelstarts für ihn bleiben. Das ist jetzt auch gar keine so schlechte Ausbeute. Um ehrlich zu sein, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Ausbeute. Aber neben diesen 2 Highlights, gab es auch noch ein Lowlight. Und das ist, Anna Ehlen, das zuallererst vielleicht, weiß ich nicht, ob man jetzt sagen möchte, Schande auf mein Haupt. Ich habe ja letzte Woche noch so gesagt, ey, die 100 Brustnorm ist eigentlich überhaupt kein Thema. Da war mir nicht klar, dass San Antonio ein Freibadwettkampf ist und nicht in der Halle stattfindet. Möchte man jetzt aber sagen, ey, Anna Elend geschwommen, 100 Meter Brust, 1:06,81 im Vorlauf und im Finale, die exakt gleiche Zeit nochmal auf die 100, was schon wild genug ist. Und dann noch zweimal um 2 Hundertstel an der Olympianorm vorbei. Und jetzt möchte man sagen, ey, Freibad, okay, ist es vielleicht, ne, verzeihlich, verzeihbar. Da möchte ich 2 Argumente dagegen halten. Zum einen, dass es andere Sportlerinnen geschafft haben, 1:05er Zeiten zu schwimmen. Da sei eine Lydia Jacoby genannt, da sei eine Lilly King genannt. Und ich meine, dass Anna insgesamt 4 ihrer 6 deutschen Brustrekorde im Freibad geschwommen ist. Das war dann immer alles bei stabileren Bedingungen. Ich glaube, es war damals auch einmal bei der Mare Nostrum Tour in Barcelona. Und das sah nicht so wild aus, sondern alles irgendwie gleichbleibender. Und Thema Wind wird hier bei 200 mit Sicherheit eine Rolle spielen. Bremsen, Schieben, auf der Hinbahn bremst es, weil es gegen die Brust drückt, auf der Rückbahn schiebt es dich und macht das Timing kaputt, weil es von hinten dich runterdrückt. Das ist beides echt extrem doof. Und dann sind es 200 vorbei. Ich meine, der Bruststaffelplatz ist safe, klar. Ich halte es auch für extrem unwahrscheinlich, dass noch eine zweite Sportlerin unter der oder es überhaupt noch eine Sportlerin unter der A-Norm schwimmen wird, also die der Weltschwimmverband vorgibt und auch der DSV. Von daher wäre theoretisch eine Nominierung über die 100 Meter Brust als einzige Starterin des Landes, des Nationalverbandes möglich, wäre aber schon ein absolutes Novum für den DSV. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen und kann mir aber dem entgegenstehend sehr, sehr gut vorstellen, dass hier die Enttäuschung bei Anna echt extrem groß war. Die 200 Meter Brust schwamm sie dann auch nicht mehr im Verlauf des Wochenendes. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemlich guter Ausdruck dessen, dass sie hier absolut unzufrieden gewesen sein wird. Was gab es sonst noch in San Antonio? Auf der Männerseite hat sich ein Trio auf Platz 1, 2, 3 der deutschen Bestenliste geschwommen. Das sind nämlich Erik Friese 100 Delfin 51,8, Björn Kammann 100 Delfin 52,2 und Tobi Schulrath 100 Delfin 52,4. Heißt also, die besten deutschen Delfinschwimmer sind alle drüben in den USA. Da gilt das gleiche wie für die weiblichen Lagenschwimmerinnen. Björn Kammann 52,2 schwamm so schnell wie nie zuvor und macht so langsam Erik Friese, gräbt er hier das Wasser ab über die 100 Meter Delfin. Der war ja über die vergangenen Jahre immer gesetzt als Delfinschwimmer eigentlich. Das letzte Mal war es zu Olympia 2021, dass er den Platz nicht inne hatte. Und die 51,84 ist schon so ungefähr in Bestzeitnorm und der Zeit, die ihm letztes Jahr das Staffelticket für Fukuoka gebracht hat. Enttäuschenderweise schaffte es Erik nicht ins 100-Freistil-Finale. Und das ist extrem interessant. Im Vorlauf 49,90 geschwommen, das war wirklich keine Ruhmeszeit, beileibe nicht. Und damit fehlt jetzt aber auch eine zweite Zeit, um sich für einen möglichen Staffelplatz in der 400-Freistil-Staffel zu qualifizieren, wo er letztes Jahr noch einer der tragenden Bestandteile in Fukuoka gewesen ist. Spannend, ob Erik hier jetzt in Berlin nochmal auf den Startblock steigen wird. Über die 100 Meter Freistil deutlich besser unterwegs war Peter Wajasi in 48,7, nämlich 3 Zehntel schneller als im Jahr 22 und 23, wo es für ihn schon für die Staffelquali gereicht hat. 48,7 ist auch nur 4 Zehntel weg von der Einzelqualifikation und in ähnlichen Sphären wie ein Rafael Miroslav unterwegs war, also sehr, sehr schnell. 50 Freistil, 23,66 für Peter, hoffentlich auch bei ihm der Start in Berlin nochmal vorgesehen. Auf der Frauenseite Julia Mozinski, 100 Freistil in 55,5, schwamm sich sehr nah dran an den Startplatz in der Lagenstaffel. 55,3 ist hier aktuell die schnellste Zeit einer deutschen Sportlerin in der Addition und Mittelwertbildung der beiden Vorlauf- und Finalzeiten. Damit machen wir den Deckel drauf aufs letzte Wettkampfwochenende. Es spitzt sich zu, die Lage, das ist, glaube ich, das, was hier hängen bleibt. Es wird eng und knapp, nicht nur um die Staffelplätze, sondern auch um die einzelnen Normen. Es sind Hundertstel, die entscheiden. Das ist Schwimmsport. Es ist ein klar messbarer Sport und kleine Fehler werden sofort bestraft und kleine Fehler schlagen sich nieder. Es geht darum, nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch schon auf dem Weg dahin, das perfekte Rennen abzuliefern. Und wer möglicherweise ein ganz perfektes Rennen braucht, um sich für Olympia zu qualifizieren und wer sich vielleicht ein paar Fehlerchen leisten kann, das hören wir jetzt, wenn wir über die Olympia-Quali-Chancen der Männer sprechen. Wir haben gesehen in dieser Woche, was die Worte in diesen Quali-Überlegungen wert sein können, nämlich wahnsinnig wenig. Beispiel Anna Elend, gerade drüber gesprochen. In diesem Sinne ist jetzt auch der nachfolgende Teil zu verstehen. Es soll einen Einblick geben, was ist überhaupt zu erwarten, wer ist wie gut, wer hat vielleicht eine sehr, sehr gute Formkurve, was kommt dort im Nachwuchs noch nach, auf welche Duelle können wir uns freuen. Und da ist eine Strecke dabei, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und erst jetzt beim Herausarbeiten war irgendwie klar so, ey, das wird der Hidden Champion, glaube ich, in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Und könnt ihr euch jetzt schon freuen, was da kommen wird. Und letztendlich soll vielleicht diese Ausführung hier auch eine Hilfe geben, um zu verstehen, warum bei dem einen oder anderen die Enttäuschung so groß ist oder auch die Freude so groß ist oder die Enttäuschung gar nicht so groß ist, wie man das im ersten Moment glauben möchte. Denn ich denke mal, ich sage jetzt mal ganz doof, ein Peter Wajasi, der so 3 Zehntel an der Olympianorm über die 100 Freistil vorbeischwimmt, wird trotzdem sehr happy gewesen sein, dass er 3 Zehntel zu seiner Zeit vom letzten Jahr besser geworden ist. Denn das ist eine gute Bestätigung des Trainingsprozesses und dann bleibt man da noch länger dran und sagt, okay, dieses Jahr hat es nicht gereicht, aber nächstes Jahr zur WM oder übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Und wir bleiben auch direkt bei den Freistilstrecken, die 50 und 100 Meter Freistil. 50 Freistil, 21,96 ist die Pflichtzeit. Und jetzt wollt ihr alle wissen, wer ist denn da gerade nah dran? Und das ist Artem Selin in Eindhoven, 22,36. Er ist auch der Einzige, der in den vergangenen 4, 3 Jahren schon mal unter der Norm geschwommen ist, nämlich 2009, na, gar nicht in den letzten 3 Jahren, in den letzten 5 Jahren schon mal unter der Norm geschwommen ist, nämlich 2019 in 21,83. Also es steckt irgendwo eigentlich theoretisch in ihm drin. Es hat so nur sehr lange nicht mehr Sonnenlicht gesehen und frische Luft geschnuppert. Dahinter reihen sich dann so Sprintgrößen ein wie Joscha Salchow oder Ole Mats Eidam oder der Grand Seigneur des Kraulsprints Stefano Razzetto, der partout nicht aus der deutschen Spitze zu verdrängen ist. Da muss man auch mal Respekt aussprechen für diese Langlebigkeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube Jahrgang 86, also mit jetzt inzwischen 38 Jahren hier noch auf dem Niveau von der 22,60 mitzumischen, das ist tatsächlich aller Ehren wert. Dennoch lege ich mich jetzt mal fest, ich glaube nicht, dass irgendeiner diese Norm erreichen wird. Der Einzige, dem ich das vielleicht zutraue, ist Artem Selin, und zwar aus einem einzigen Grund. Während Ole und Joscha auch noch über, also Ole Eidam und Joscha Salchow auch noch über die 100 und Falle von Joscha über die 200 Meter unterwegs sind, ist Artem der Einzige, der wirklich nur die 50 Freistil richtig, richtig gut kann. Und das ist, glaube ich, das, wohin sich der internationale Schwimmsport entwickelt. Die 50 Freistil sind ein völlig eigenständiges Event. Ist ja mit der Grund, weshalb Damian Wierling die irgendwann am Ende seiner Karriere auch ad acta gelegt hat, weil er gesagt hat, ey, die 50 haben mit den 100 einfach ganz, ganz wenig zu tun. Du brauchst ein absolut perfektes Rennen, wo jeder Kick sitzt, wo der Übergang sitzt, wo das Timing an die Wand sitzt, wo jeder Zug in Perfektion ausgeführt ist. Der kleinste Wasserklatsche, das kleinste nicht bis zum Ende abdrücken, der kleinste Schwankler in der Frequenz kann dazu führen, dass dir eine Zehntel fehlt, und das ist tödlich auf so einer kurzen Zeit. Und wenn wir uns angucken, Benjamin Proud, Cameron McEvoy, Wladislav Bukov, der Weltmeister über die 50 Meter Freistil, die schwimmen alle nichts anderes. Da schwimmt keiner über die 100 Meter richtig schnell. Die einzige Ausnahme, die man hier vielleicht noch machen könnte, wäre Caleb Dressel. Und wo Caleb international gerade steht, das kann irgendwie keiner so richtig sagen. Auch ein, wie heißt er, Michael Andrew. Nur über die 50er, richtig schnell. Der hatte lange Zeit mal ein bisschen Glück, dass Amerikaner keinen Brustschwimmer hatten. Dann war das seine Lücke über die 100 Brust. Aber ansonsten auch nur die 50er. Du musst absoluter Spezialist sein. Und das ist das, was ich hier in Deutschland einfach nicht sehe. Einzige Ausnahme, Artem Selin. Ansonsten konzentrieren wir uns lieber auf die 100 Meter und auf dortigen Staffelplätze. 100 Meter Freistil, die Pflichtzeit 28,34. Und ich habe schon gesagt, Rafael Miroslav war mit seinem deutschen Rekord deutlich drunter, aber für dieses Jahr hat es nicht für die Quali gereicht. Peter Wajasi 48,70, deutlich schneller als noch in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, ob er in Berlin sein wird oder nicht. Wenn ja, wäre es da nochmal die Möglichkeit zum Angriff. Wenn nicht, ist da auch der Zug abgefahren und die Norm verfehlt. Bleibt noch der Dritte im Bunde, Joscha Salchow. Jahrgang 99, inzwischen 25 Jahre alt, also in der Blüte seines leistungssportlichen Lebens. War im Dezember bei einem Wettkampf in Tokio, wo er mit seiner australischen Trainingsgruppe war, schon mal auf 5 Hundertstel an der Norm dran, in 48,39. Und das ist echt, das ist mal eine richtige Hausnummer. Das so mitten in der Saison dorthin zu brezeln, macht für ihn eigentlich alle Türen auf, dass jetzt hier in Berlin bei 2 Chancen, sowohl bei den Berlin Swim Open als auch bei den deutschen Meisterschaften, hier die 100 Meter Norm nochmal anzugreifen. Vollgepackt mit all der Erfahrung, die er in Australien gesammelt hat. Ich glaube, er ist auch da im Moment in der stärksten Trainingsgruppe, die ein deutscher Sportler hat. Die Magdeburger Langstreckler vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Aber ansonsten mit Matthew Temple, mit Kyle Chalmers zusammen zu trainieren, bringt dich einfach jeden Tag ein Stückchen weiter voran. Da kannst du dir keine Schwäche, keinen Flaw, keinen Fehler leisten. Ist auch das, was er damals ja im Interview hier erzählt hatte. Und er hat auch reichlich Geschichten zu erzählen von Australiern und wie die so ihren Sport leben und mit welcher Lockerheit und Leichtigkeit und was die alles nebenbei noch machen, was hier in Deutschland völlig undenkbar wäre. Also er erzählte dann so Geschichten, dass unter anderem Kyle Chalmers, der Weltmeister, da gerne mal mit auf dem Bau aushilft und so Häuser baut für Leute in so Bauprojekten. Weiß jetzt nicht, ob das benachteiligte Personen sind oder Armutsbetroffene, wie auch immer. aber dort einfach auf dem Bau mit rumläuft. Er geht morgens zum Training, geht dann 4, 5, 6 Stunden auf dem Bau arbeiten und geht dann abends wieder ins Schwimmbad. Niemand würde das hier tun. Und so weiter. Also da gibt es noch mehr so kleine Anekdötchen. Ist wirklich sehr, sehr amüsant. Was er dort mitnimmt, trifft, glaube ich, auch voll seinen Charakter. Und interessanterweise, es wären für ihn die Spiele in Paris, wären für ihn die erste Olympiade. Und da hat er sich gleich einiges vorgenommen. Nicht nur die 100 Freistil sollen es werden, sondern auch die 200 Meter Freistil, dazu dann beide Staffelstarts und möglicherweise auch noch die 50 Meter. Also direkt mit 5 Starts einzusteigen, ist eine richtige Ansage. Und damit haben wir auch die drei Deutschen abgekaspert, die so unter der 49-Sekunden-Marke geblieben sind. Dann kommt ein relativ breites Feld mit Ole Mads Eidam, Luca Nick Armbruster, der letztes Jahr bei der WM mit dabei war. Ist ein Lukas Mertens, ein Erik Friese, Martin Wrede, ist ein Tobias von Aggelen, ist ein Timo Sorgius. Also sind einige junge, aktive Jahrgang 03 bis 05, die dort nachrücken wollen in die Lücke, die ihre Karten offenlegen wollen und sich hier den vierten Staffelplatz sich sichern wollen. Und ja, ich glaube, spannend sein, wird einfach spannend sein zu sehen, wer von denen unter 49 Sekunden schwimmen kann. Es ist einigen zuzutrauen, es ist einem Ole Eidam zuzutrauen, einem Luca Armbruster, einem Timo Sorgius, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, es ist vielleicht auch einem Lukas Mertens zuzutrauen, es ist auf jeden Fall einem Erik Friese zuzutrauen, wenn er in Berlin schwimmen sollte. Naja, und dann ist es ein weit, weit offenes Feld für den vierten Staffelplatz. In der Summe für das Einzel bedeutet das, ich gehe fest davon aus, dass Joscha eine der beiden Chancen nutzen wird, die 100 Meter Norm zu schwimmen. Und das ist doch auch schon mal ein klarer Fortschritt für die Leistungsbreite im Deutschen Schwimmverband. Kommen wir zur doppelt so langen Strecke, zu den 200 Freistil. Hier ist es 1:46:26 als Olympianorm. Lukas Mertens ist mit seinen Weltmeisterschaftsergebnissen qualifiziert. Rafael Miroslav ist zweimal unter der Norm geschwommen. Das heißt, die Plätze sind voll. Wir haben schon mal zwei Startplätze sicher. Was nicht klar ist, ist, wer sichert sich denn diesen zweiten Platz? Es ist ein Joscha Salchow, der eine 1:45:08 irgendwo schwimmen muss, um hier Raphael diesen Platz noch streitig zu machen, was mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, aber auch wirklich keine leichte Nummer ist. Es ist ein Timo Sorgius, der vergangenes Jahr sein Weltmeisterschaftsdebüt feiern durfte in der 4x200 Meter Freistilstaffel und schwamm letztes Jahr schon in 1:48, nee, bei Olympia war das. Letzte Olympia-Quali 2021 ist er mit einer 1:48,6 als Fünftplatzierter an der Staffelnominierung gescheitert. Also jemand, der sich schon seit Jahren im erweiterten Dunstkreis hier befindet. Und von Timo haben wir seit Monaten nichts mehr im Wettkampfbecken gesehen. Die Leipziger generell sehr abstinent, was die Wettkampfleistungen angeht. Das wird eine völlige Wundertüte, was da jetzt in den nächsten 2 Wochenenden zu sehen sein wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mit diesen vier Namen haben wir die Staffelbesetzung auch voll. Lukas Mertens, Rafael Miroslav, Joscha Salchow und Timo Sorgius. Timo mit einer 1:48,0 jetzt hier in Berlin gemeldet. Da sehe ich keinen. Also auch ein Philipp Peschke mit einer 49,4, die er im März geschwommen ist. Es wäre schon eine harte Überraschung, wenn er jetzt nochmal 1,5 Sekunden schneller wird. Jarno Beeschnitt 1:49,1 in Eindhoven, hochaktuell die Zeit. Hat sich einen Namen gemacht als Delfin- und Kraul-Spezialist und hat mit Sicherheit noch einige Jahre positiver Entwicklung vor sich in den fähigen Händen von Marc Jasondara in Bochum dort. Sein Tobias von Aggelen, der mit seinem Wechsel nach Heidelberg vermutlich auch ganz happy ist, schwamm jetzt 1:49,9 in Stockholm, was aber auch 2 Sekunden sind, die ihm dort zum Staffelplatz fehlen. Lukas Fritzke mit 18 Jahren 1:50 im November geschwommen und dann gibt es noch einen kleinen Überraschungskandidaten Marius Zobel, der in Magdeburg jetzt am Wochenende mit einer 1:49,66 gemeldet ist und bei dem mir jegliche Prognose fehlt, ob vielleicht eine flache 48 drin ist oder ob es bei einer mittleren 49 bleibt. Sicher ist, es werden zwei Deutsche über die 200 Meter Freistil auf den Startblock steigen. Unklar ist, ob neben Lukas Mertens, Rafael Miroslav oder Joscha Salchow die Teilnehmenden sein werden. Die doppelt so lange Distanz, 400 Meter Freistil. Und ja, die 3:46,78, die hier als Pflichtzeit aufgerufen sind, sollten eigentlich für mindestens zwei DSV-Aktive kein Problem darstellen. Wenn man aber mal genauer reinguckt, dann ist das vielleicht gar nicht der Fall, sondern es könnte sein, dass ein Lukas Mertens, der den Platz mit den WM-Ergebnissen sicher hat, hier alleine bleibt. International sind die 400 Freistil eins der mit Abstand, mit weitem Abstand besten Rennen, die man sich auf Männerseite angucken kann. Es hat die nötige Kürze, Kürze mit seinen 3,5 Minuten, wem die 800 und 1500 zu lang sind, aber es hat die notwendige Länge, um richtig Spannung und Taktik zu bieten mit all den verschiedenen Strategien, die hier die einzelnen Sportler für sich als siegreich ausmachen. Lukas Mertens hat seinen Platz sicher und dann kommt ein Sven Schwarz, der schon mal in Eindhoven eine 3,478 war, also über eine Sekunde über der Norm und ist auch ein bisschen auseinandergefallen hinten raus. Das sah nicht mehr so richtig fit und so richtig ruhig aus. Da geht mit Sicherheit noch einiges. Jetzt dann in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Eine Sekunde schneller kann er sicherlich auch, ist er auch schon geschwommen, nur halt noch nicht in diesem Jahr. Vergangene Saison für ihn 3,45,9, also fast eine Sekunde schneller. Dann gibt es einen Florian Wellbrook, der in Magdeburg über die 400 Meter Freistil starten wird. Was ich mir aber einfach überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass dieses Portfolio von den 400 über die 800, 1500 bis zu den 10 Kilometern im Freiwasser international wirklich noch konkurrenzfähig und umsetzbar ist. Da ist in den letzten Jahren so viel passiert über die 400 und auch schon über die 800. Das Tempo, das Grundtempo ist so wahnsinnig schnell geworden, dass in meinen, also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass Flo mit seiner, all seiner Stilistik und Ästhetik, die er hat, mit all seinem Rutsch, all seinem Gleiten, fehlt mir die letzte Spritzigkeit, die letzte Kraft, die letzte Frequenz, die er noch höher gehen kann, als über die 1500, als dass das hier reicht. Er schwamm im Dezember eine 3,48,9, vergangenes Jahr eine 3,46, 2022 eine 3,46,1 und 2023 eine 3,45,9. Das ist unterhalb der Qualifikationsnorm, aber wenn ich mir ein Duell vorstelle zwischen Sven Schwarz und Florian Wellbrock, dann würde ich die deutlich größere Summe auf den Hannoveraner setzen. Zumal für mich kommt noch mit dazu, dass Flo nach den Highlights der vergangenen Jahre à la Forrest Gump echt so eine Schachtel Pralinen ist. Du weißt nicht, was du bekommst. Du kannst einen weltmeisterlichen, vize-weltmeisterlichen Florian Wellbrock kriegen. Du kannst auch einen Vorlauf scheiternden Florian Wellbrock kriegen. Das ist alles möglich und für mich so instabil, dass ich da Bauchschmerzen habe und sagen würde, ey, komm, wir konzentrieren uns auf die 800, 1500, 10 Kilometer und die 400 Meter freuen wir uns, wenn wir sie schwimmen, bieten ein spannendes Event. Und wenn die Norm nicht fällt, dann fällt sie halt nicht. Das ist völlig okay. Dann gibt es einen Oliver Klemert, 400 Meter Freistil, der letztes Jahr ein echt vollgepacktes Programm hatte. Erst die WM in Fukuoka, dann die U23 EM, danach auch dann selber sagte, boah, das war schon ganz schön viel und so richtig fit war ich da in Dublin nicht mehr gewesen. Hat seinen 10 Kilometer Platz für Paris sicher? Juhu! Und damit gilt so ungefähr das Gleiche, wie ich bei Florian Wellbrock schon gesagt habe. 400 bis 10 Kilometer kann meinen Augen international nicht mehr funktionieren. Aber Olli war letztes Jahr in 3,45,3 der schnellste der gerade genannten über die 400 Meter Freistil. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das war bei Qualifikationswettkämpfen für die WM schon ein ziemlicher Sneaky Move. Er hat damals, glaube ich, die Quali für die 800 Meter Freistil ausgelassen, war dort gar nicht gestartet und hat dann die Möglichkeit genutzt, den vielleicht etwas angeschlagenen und ausgepowerten Sven Schwarz über die 400 Meter Freistil hinter sich zu lassen. Sven schwamm die 800 Kraul, hatte gegen Florian und Lukas Mertens das Nachsehen und hatte dann über die 400 Meter auch gegen Olli das Nachsehen, weil er so viel Kraft nur auf den 800 gelassen hatte. Alles Zeiten, die Olli dann bei den Höhepunkten nicht mehr bestätigen konnte. Lernt man draus, gar kein Thema, Jahrgang 2002. Junger Athlet, viel Entwicklungspotenzial, gar kein Vorwurf an dieser Stelle. Gucken wir mal, wie es läuft. Kann auch sein, dass ich mich hier völlig verrenne. Dann gibt es noch einen Arne Schubert in Magdeburg, Jahrgang 2006. Für ihn kommt das, glaube ich, noch alles ein bisschen zeitig, aber er ist definitiv auf dem Weg Richtung Olympia LA 2028, 3,52. Hier die Zeit aus dem, seine schnellste Zeit aus dem vergangenen Jahr für Arne. Und in diesem Jahr ist er schon geschwommen, eine 3,527 im Dezember. Also war im Dezember da schon auf dem gleichen Formniveau. Das wird jetzt irgendwo Richtung 3,50, 3,49 sicherlich gehen. Völliges Dark Horse, völlig aus dem Nichts, aber wir müssen ihn erwähnen, den Viertplatzierten der letzten Olympiade über die 400 Meter Freistil, Henning Mühlleitner. Und da seid ihr, ehrlich gesagt, glaube ich, genauso klug wie ich. Er schwimmt die 400 und die 200 Kraul bei den Berlin Swim Open. Auf welchem Niveau das möglich sein wird, absolut gar keine Ahnung. 0,0, überhaupt nicht. Hatte seit Olympia richtig, richtig zu kämpfen, gerade auch in den vergangenen anderthalb Jahren. Das sah lange nicht mehr so fit, lange nicht mehr so gut aus wie noch in Tokio, wo er ja für mich die absolute Feel-Good-Story für den DSV gewesen ist. In den Jahren vor Tokio noch mit einer Knie-OP und Entzündung im Knie, fast das Karriereende hätte verkünden müssen und schwimmt dann in Tokio in einem Wahnsinnsrennen als Vorlaufschnellster ins Olympiafinale und belegt dort in einem historischen Rennen, wo, glaube ich, der Ozeanienrekord, der afrikanische Rekord und der amerikanische Rekord fallen, also die jeweiligen Kontinentalrekorde, auf den vierten Platz in 3:43,7, eine Zeit, die heute immer noch für ein Finale reichen würde. Also da ist einiges möglich. Wir wissen bloß nicht, auf welchem Stand Henning gerade ist. Und so fällt auch die Prognose aus. Ich kann mir echt vorstellen, dass Lukas alleine bleibt, dass gar keiner mehr unter der Norm schwimmt. Genauso gut kann ich mir aber auch vorstellen, dass es zwischen Sven, Florian, Olli und Henning ein Vierkampf wird um den letzten Platz. Auf den langen Strecken 800 und 1500 wird es jetzt nicht mehr so wild, wie es in den vergangenen Jahren war. Und das liegt vorrangig daran, dass Lukas Mertens für sich entschieden hat, ey, wir lassen die 800 Meter Freistil auch sein. Nach den 1500 war so eine wilde Saison. Ist mir zu viel. Kann ich nicht, will ich nicht, liegen auch richtig dämlich bei den Olympischen Spielen mit der 4x200 Freistilstaffel und so weiter und so fort. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und da heißt es, Sven Schwarz ist sicher qualifiziert. Mit seinem vierten Platz bei der WM schwamm eine 7:41 in Dublin, wurde damit U23 Europameister mit einer Zeit, die weltweit Beachtung auch gefunden hat. Und damit bleibt ein Duell übrig zwischen Florian Wellbrock und Oliver Klemert. Florian mit einer 7:48 in Doha deutlich unter der Norm, letztes Jahr auch mal eine 7:43 geschwommen. Olli Klemert schwamm eine 7:51 zur WM-Quali. Und damit bleibt das, glaube ich, einfach ein Zweikampf, bei dem Florian für mich klar die Nase vorn hat und sich hier den zweiten Startplatz sichern wird. Jemand, den wir ein bisschen aus dem Fokus verloren haben, ist der ex-Hamburg trainierende Silas Beeth, der an die University gegangen ist im vergangenen Sommer. Mal gucken, ob man ihn nochmal wieder sieht. Ja, und damit ist der Deckel drauf auf den 800 Meter Freistil. Über die 1500 Meter kann man das ähnlich kurz halten. 15 Minuten 99 ist nichts, was im Deutschen Schwimmverband jemanden in Angst und Schrecken versetzt, der ernsthaft sich für Olympia qualifizieren möchte. Florian Wellbrock ist safe als Vize-Weltmeister von Doha. Lukas Mertens startet die Strecke nicht und damit bleibt es Oliver Klemert gegen Sven Schwarz. Olli mit einer 14:43, Sven mit 14:45 im vergangenen Jahr gewesen. 14:55 für Olli in 2022, 14:50 für Sven in 2022. Also beide sind hier wirklich Kopf an Kopf und eng beieinander. Ich weiß nicht, für wen ich hier meine Hand ins Feuer legen würde, auf wen ich mein Geld setzen würde. In meinen Augen spricht die Formkurve für Sven. Die Streckenlänge spricht aber deutlich mehr für den bei der SG Frankfurt startenden Oliver Klemert. Und von daher möchte ich mich überhaupt nicht festlegen, wer der beiden sicher ist. Einer der beiden wird das schaffen. Und am Ende steht die Zeit von Sven Schwarz über die 1500 Meter Freistil von Doha hier als Schwert, als Hürde, als Latte ganz oben. Das ist eine 14:48. Da waren sie beide schon drunter. Von daher freue ich mich einfach auf das Duell in Berlin und sage, einer von beiden wird es machen, aber puh, wer? Keine Ahnung. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Zug-um-Zug-Schwimmen bis zum letzten Meter. Und damit haben wir über die Kraulstrecken schon vielleicht gar nicht mehr so die ganz epische Breite, wie wir das noch zu den vergangenen Welthöhepunkten hatten. Und dennoch haben wir kleine, aber hochintensive und spannende Duelle, die uns über die Woche der deutschen Meisterschaften bringen werden. Wesentlich größer ist das Favoriten oder ist das Potenzial für einen Startplatz über die 100 Meter Rücken. Und das war für mich die Überraschung, als ich mich hier drauf vorbereitet habe. Denn hier haben wir über die 100 Meter Rücken insgesamt in meinen Augen vier Kandidaten, die die Normzeit von 53,74 zu Recht ins Visier nehmen können. Das sind Ole Braunschweig für die SG Neukölln, Cornelius Jahn für den Ahrensburger TSV, Lukas Mertens für den SC Magdeburg und Marek Ulrich für die SSG Leipzig. Also wir ziehen einmal schön so einen Halbkreis von Hamburg runter nach Leipzig und haben die vier stärksten 100 Rückenschwimmer damit hier inkludiert. Und jeder von denen hat seine ganz eigene Geschichte. Es ist Marek Ulrich, der mit in diesen großen Leipziger Wundersack reinfällt, diese große Leipziger Wundertüte, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, ey, wie fit sind die jetzt eigentlich? Für Marek ist es der letzte Auftritt, es ist die letzte Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Danach hat er gesagt, Karriere vorbei, pff, reicht mir. Genug Chlorwasser geschluckt, genug Höhenluft geatmet, ich suche mir mal was anderes, neue Horizonte erkunden. 53,5 schwamm er damals für die Olympischen Spiele in Tokio. Seither war er nie wieder so schnell gewesen in diesem Bereich, nicht mehr unter der Olympianorm gewesen. Aber wie es so ist, das letzte Mal setzt vielleicht nochmal Kräfte frei. Lukas Mertens hat ein ziemlich absurdes Portfolio, wenn wir da mal einen Blick drauf werfen. Er kann sowohl über die 100 Meter Rücken bei Olympia starten, über die 200 Meter Rücken auch, wenn wir gleich noch dazu kommen, und dann alles von 200 bis 1500 Meter Freistil. Keine Ahnung, ich wüsste auch nicht, wofür ich mich da entscheiden würde. Im Dezember schwamm er beim heimischen Wettkampf in Magdeburg eine 54,80. Möchte man jetzt sagen, boah, ist ja noch eine Sekunde weg. Aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sie mit Bernd Berghahn zusammen den Fokus Richtung kürzere Strecken gerichtet haben, dafür etwas intensiver geworden sind. Wenn man die 800, 1500 rausnimmt, dann bleiben die 400, 200 Freistil übrig, die 200 Rücken und die 100 Meter Rücken. Da kann man anders trainieren dahin. Und Lukas hat gezeigt schon, was er für ein Talent ist, hält unter anderem auch deutschen Jahrgangsrekord über die 200 Meter Rücken. Summa summarum, auf gar keinen Fall jemand, den man hier aus dem Auge verlieren sollte. Und da kann man auch nach Magdeburg mal gucken am kommenden Wochenende, wie er so die zwei Bahnen in der heimischen Elbe-Schwimmhalle absolvieren wird. Der dritte im Bunde, Cornelius Jahn, schwamm schon 54,5 in Eindhoven, hält die hanseatische Fahne hoch und war für mich mit 54,5 schon echt nicht mehr so schnell, wie man das nach seinen 200 Meter Rücken hätte erwarten sollen. Schwamm letztes Jahr schon mal eine 54,1 und das ist nur schlappe 4 Zehntel über der Olympianorm und eine irre Steigerung, wenn man bedenkt, dass er in 2022 noch mit 55 Sekunden unterwegs gewesen ist. Also da läuft auch einiges gut im Norden am Olympiastützpunkt in Hamburg. Letztes Jahr habe ich ihn auch eher tatsächlich auf den 100 als auf den 200 Metern gesehen. Einfach vom ganzen Frequenzverhalten her, vom ganzen Bewegungsablauf her waren die 50 zu kurz. Da kam er nicht in die Frequenz rein. Die 200 Meter zu lang. Dafür war er ein bisschen zu schnell mit zu wenig Abdruck. Und die 100 waren echt der Sweet Spot. Und Eindhoven war, glaube ich, einfach nur müde nach den 200. Das war wirklich ein ganz herausragendes Rennen. Und der letzte, Ole Braunschweig, Jahrgang 97, mit 27 Jahren, immer noch so gefühlt einer der Newcomer im DSV-Team. Damit genauso alt wie Marek Ulrich, hat aber auf gar keinen Fall Andeutung gemacht, dass er die Wettkampfbadehose nach diesen Olympischen Spielen an den Nagel hängen wird. Schwamm in Doha in 53,89, schon auf 1500stel an die Norm ran, hat die zweite Bahn ganz klar im Fokus. Und ich denke mal, wenn wir uns dort die Filme angucken, die Livestreams, dann wird in der Tauchphase nach der Wende wird klar sein, ob es Richtung Norm geht oder ob es keine Olympianorm wird. Zusätzlich wird dieses Duell nochmal, oder dieses, das ist ja gar kein Duell, was ist das, ein Quartell? Keine Ahnung, bei drei Leuten ist es ein Triell, also müsste es jetzt ein Quartell sein. Wird das nochmal angeheizt dadurch, dass der Schnellste aus Vorlauf und Finale sich für die Lagenstaffel qualifiziert. Und es ist einfach eine Welt denkbar, in der es keiner dieser vier schaffen wird, sich für das Einzelrennen zu qualifizieren. Und dann wird es spannend sein, wer dann auch im Vorlauf schon schnell gewesen ist und nicht nur im Finale. Genauso gut ist es aber vorstellbar, dass alle vier unterhalb der Norm bleiben. Denn ich finde, in meinen Augen sind alle vier genannten wirklich nur einen guten Schwimm von der Norm entfernt. Über die 200 Meter Rücken ist das Feld nicht so breit gestreut, aber auch sehr, sehr eng beieinander. 1,57,50 gilt es zu unterbieten und wir haben schon drüber gesprochen, Cornelius Jahn, Christian Diener haben beide in Eindhoven ihren Marker gesetzt. Frage ist für mich nur, wie viel Potenzial ist da noch bei beiden? Christian, wie gesagt, war seit der Olympia-Quali 2021 nicht mehr so schnell. Cornelius hat sich seit Jahren beständig verbessert. Mit seinen erst 21 Jahren ist er voll auf dem Weg, auf dem aufsteigenden Ast, was die Leistung angeht, hat angekündigt, nach dem Sommer in die USA zu wechseln und Ja, da ist einfach für mich jetzt, bleibt abzuwarten, nach diesem Hammer in Eindhoven muss man die Leistung vielleicht auch erstmal A nochmal bestätigen, bevor man drüber nachdenken sollte, nochmal eine halbe Sekunde schneller zu werden. Fragt mal nach bei Luca Nick Armbruster nach seinem 50-Delfin-deutschen Rekord im vergangenen Jahr. Christian Diener war bei der DKM in Wuppertal schon extrem überzeugend. Gerade über die Tauchphasen hat er den Jungspunden, möchte ich sagen, gezeigt, wo der Frosch die Locken hat und was der alte Generation hier noch kann. Es kommt ein Dritter mit ins Spiel, Lukas Mertens. Er wird in Magdeburg über die 200 Meter Rücken am Start sein. Schwamm 2019 einen deutschen Jahrgangsrekord in 1,59,9 als 18-Jähriger damals und war in Doha schon über die Strecke in 1,58,2. Denkbar gut unterwegs. Damals noch nicht richtig fit, von Krankheiten gebeutelt, wie so einige in Magdeburg und auch wer das Rennen gesehen hat. Das war taktisch echt nicht clever. Also die ersten 100 waren mega. Und dann werden die Beine schwer. Laktat, Übersäuerung, kriegst die Füße nicht mehr hoch. Ist dann wie ein Schuhgröße 45 Bremsfallschirm, der dafür sorgt, dass alles, was du an Power in den Armen generierst, überhaupt nicht mehr in Vorwärtsgeschwindigkeit umgesetzt wird. Das Rückenschwimmen einfach gänzlich anders als Kraul. Ja, und Lukas war jetzt hier auch keine Eintagsfliege. Schwamm im Juli 23 schon mal eine 1,58,3. Und im März 22 eine 1,5697. Das ist 2 Jahre her. War damals der deutsche Meistertitel für ihn und die einzige Normunterbietung in den vergangenen 3 Jahren eines deutschen Schwimmers. Also Lukas hat das voll im Petto. Ja. Und es wäre schon eigentlich ziemlich hart, wenn alle drei scheitern. Auch das ist möglich, ähnlich wie über die 100 Meter. Es wäre aber genauso auch irgendwie denkbar, dass alle drei die Norm unterbieten. Wenn mich jemand fragt, sage ich, Lukas, mit einer taktischen Anpassung im Vergleich von Doha schwimmt er unter der 57,5. Und dann wird mit seiner Erfahrung noch ein Ding im Tank haben, bleibt auch knapp drunter und Cornelius wird die 58,0 nochmal bestätigen und am Ende bei der EM eine richtig gute Form machen und die Olympischen Spiele nochmal, zumindest über die 200 Meter, über die 100 habe ich hier nichts gesagt, über die 200 Meter von außen zugucken. Wir kommen zu den Bruststrecken und auch dort sieht es bei den Männern echt rosig aus. 100 Meter, Lukas Mazerat gegen Melvin Immodu, beide sind sicher dabei. Lukas hat das Ticket theoretisch in Doha gelöst, weil er unter der Norm geblieben ist. Zwar nicht Top 4, aber wenn kein weiterer unter der Norm schwimmt, dann gilt das auch. Und ich sehe hier keinen zweiten, der ihm diesen Startplatz streitig machen sollte. Für beide ist es absolut verdient. Und damit könnte die Story zu Ende sein. Ein Blick auf den Nachwuchs zeigt, dass auch in den nächsten Jahren es an Konkurrenz nicht mangeln wird. Sein Emilian Hollang, sein Zubey Biltave, sein Finn Wendland, Jan-Malte Graefe, die Zukunft vor sich haben und die mit Sicherheit in den nächsten Jahren Lukas und Melvin noch ein bisschen Feuer unterm Hintern machen werden. Für beide, für den Potsdamer und den für Frankfurt startenden in Bochum trainieren und studierenden Lukas Mazerat, geht es aber nicht nur darum, sich für Olympia zu qualifizieren und dort dabei zu sein, sondern übers Halbfinale hinaus ins Finale zu gucken. Und da wird es spannend, dass Melvin schon mal die 58 Sekunden hier angekratzt hat in der 59,7. Ich stelle mal die kurze Frage in den Raum. Was glaubt ihr, ist die drittschnellste Zeit, die seit Tokio 2021 geschwommen worden ist? Also, wir wissen beide, Quinn Haiyang und Adam Peaty sind dort weit vorne weg, haben reichlich Einträge in den Top 20 mit irgendwelchen Fabelzeiten. Aber was ist die drittschnellste Zeit eines Sportlers oder wer war der drittschnellste Sportler in den vergangenen 3 Jahren? Es war Nick Fink mit einer 58,5 in Doha 2024. Und eine 58,5 ist, glaube ich, jetzt für Lukas bei einer ordentlichen Entwicklung überhaupt nicht fern, also überhaupt nicht illusorisch. Und für Melvin bedeutet das, wenn er eine hohe 58 schwimmt im Halbfinale, eine gute Chance auf einen Finalplatz über diese 100 Meter Brust. Und das finde ich richtig cool, das finde ich richtig gut, dass hier vielleicht zwei Deutsche im Olympiafinale sein könnten. Das ist noch reichlich Zukunftsmusik. In Berlin wird es aber noch darum gehen, wer von den beiden sichert sich den Platz in der Lagenstaffel? Denn das ist der Fight, um den es hier geht. Da wird der Mund ein bisschen wässrig, da setzt der Speichelfluss ein. Es geht vielleicht nicht nur um den Platz in der 4x100-Lagenstaffel männlich, sondern auch um den Startplatz in der Mixed-Lagenstaffel. Also ein wirklich spannendes Duell. Beides safe. 200 Meter Brust sind es auch zwei Namen. Lukas Mazerat, Marco Koch. Ich mache das kurz. Lukas ist letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften eine 2:10 geschwommen, muss 2:09:68 unterbieten. Für mich ist Lukas auch stilistisch eher Richtung 200 Meter gebaut. Mit seinen langen, kräftigen Zügen kann sich super schmal machen, mit trotz seiner immensen Körpergröße. 2,94 Meter oder so groß, ist echt abgefahren. Lang und druckvoll. Für Melvin Immodu tödlich, die 200 Meter kurz und explosiv. Der kann überhaupt nicht gleiten, auch wenn das auf den 100 Metern jetzt schon viel, 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 viel besser aussah in Eindhoven. Also, Lukas hat realistische Chancen, die Zeit hier zu unterbieten. Und dann gibt es noch den zweiten, Marco Koch. Und Marco hat jetzt gesagt, ey, die vierte Olympiade wäre eigentlich ziemlich cool. Und da möchte ich gerne hin. Und das ist ja schön, dass er das will. Und ich möchte jetzt aber wirklich sagen, steckt da nicht zu viel Hoffnung rein. Also wir als Fans nicht. Und Marco ist sympathisch, mit dem kann man nur mitfiebern und ihm das von ganzem Herzen gönnen. Aber ich sehe überhaupt nicht, ich kann nicht dran glauben, dass die 2:09:68 fällt. Und zwar aus folgendem Grund. Marco gewann damals WM-Medaille in Guangzhou 2019, 2:07:06. Seither ist er geschwommen, 2020 eine 2:09:08, 2021 eine 2:10, 2022 2:11:05, 2023 2:12:05 und 2024 in Eindhoven 2:13:07, im Vorlauf und im Finale jeweils die gleiche Zeit. Das ist also seit 2019 sukzessive langsamer geworden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt kein Jahr, wo er sich verbessert hätte oder wenigstens gleich schnell geblieben wäre. Es ist immer langsamer geworden. Und es ist mir überhaupt nicht klar, wo jetzt auf einmal 4 Sekunden zwischen Eindhoven und Berlin herkommen sollen. Die sehe ich einfach nicht. Punkt. Und deswegen glaube ich, es wird vielleicht eine 2:12. Es wird im allerbesten Fall eine 2:11 für Marco. Und das ist immer noch weit weg. Und damit ist es auch fein. Also eine 2:11 bei den Zeiten, die wir gerade gefallen sind, ist eigentlich völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Damit kann man an der Stelle sehr, sehr zufrieden sein. Im Nachwuchs kommen Mathis Schönung, Emilian Holland, Kenneth Bock mit dazu, die aber alle noch eine ganze Ecke weg sind mit 2:14er, 2:15er Zeiten. Prognose, Lukas Mazerat schafft es, passt auch programmtechnisch in Paris sehr gut. In Berlin ist es am Sonntag, also Spannung bis zum Ende garantiert. 100 Meter Delfin. 51:67 die Pflichtzeit. Hat bis jetzt keiner geschwommen. Vorne sind Erik Friese, Björn Kammann, Tobias Schulrath aus San Antonio. Dann kommt Luka-Nick Armbruster, 52:05, die er in Stockholm geschwommen ist. Und das sind schon 7/10 Rückstand zu Erik Frieses 51:08. 51:08 ist eine sehr, sehr gute Zeit. Hat letztes Jahr für die WM gereicht. Nur 13/100 an der Quali vorbei. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich. Seit 3 Jahren belegt Erik auch den Delfin-Platz in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Ich sehe nicht, dass sich das dieses Jahr ändern wird, zumal da auch reichlich Wettkampferfahrung dazugekommen ist. Ein Marius Kusch haben wir bis jetzt nicht mehr im Wettkampfbecken gesehen in diesem Jahr, seitdem er auch sein eigenes Schwimmprogramm eröffnet hat. Das frisst viel Zeit, hat sich damit selbstständig gemacht, ist total super. Und wer ihm da auf Instagram, auf Social Media folgt, der wird auch sehr, sehr gut mit Schwimmcontent unterhalten. Ich bin gespannt, ob Marius hier in Berlin auftauchen wird oder nicht. Auf meine Nachfragen hat er zumindest nicht reagiert. Und dann möchte man noch sagen, was eigentlich mit Ramon Klenz, der spielt doch in Delfin auch immer eine Rolle. Ja, aber nicht über die 100 Meter, ist seit Jahren nicht mehr unter 53 Sekunden geschwommen. Die Stärken sind woanders. Die einzige Frage ist, Luka Armbruster wird in Berlin schwimmen. Da können wir uns sicher sein, wird auch versuchen, mit Sicherheit die 52-Sekunden-Marke zu knacken und sich in Richtung von Erik vorwärts zu bewegen. Parallel dazu auch über die 100 Meter Freistil sich in die Staffel reinzuschwimmen. Und das ist, glaube ich, das, was hier das Duell einfach tragen wird. Über die 200 Meter Delfin sieht die Welt ein bisschen anders aus. 1:55:78 hier die Pflichtzeit. Und sowohl Ramon Klenz als auch David Thomasberger sind beide in diesem Jahr schon im 1:58er Bereich geschwommen. Ramon im Oktober beim Weltcup, David Thomasberger ganz sneaky, klammheimlich bei einem kleinen Gastauftritt in Dresden im März. David Thomasberger schwamm 2023 in 1:55:08. 2021 in 1:55:04, damals deutschen Rekord und die Olympia-Quali, und mit den Olympischen Spielen hat er auch noch eine Rechnung offen. Hatte sich damals vorgenommen, mindestens ins Halbfinale, wenn nicht sogar ins Finale vordringen zu wollen, scheiterte dann schon im Vorlauf, weil sie in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele einige taktische Fehler gemacht hatten, so sagte er dann später im Nachklapp. Es gibt noch einen dritten im Bunde, Luis Schubert aus Leipzig, schwamm 2022 bei der JTM mit, ist letztes Jahr auch eine 1,58 geschwommen. Und so wie das hier bei Thomas Berger und bei Ulrich und bei Sorgius ist, keine Ahnung, was in Leipzig geht. Mit Frank Embacher, ein unfassbar erfahrener Trainer dabei, der schon viele Leute zu internationalen Höhepunkten gebracht hat. Und er hat hier sich mit Sicherheit richtig reingekniet, um auch mindestens wieder drei Leute auf in den Flieger oder den E-Bus nach Paris zu schicken. Dahinter, hinter den drei genannten mit, oder hinter den zwei genannten Thomas Berger und Klenz gibt es vielversprechende Talente. Franz Arnert, Luis Schubert und auch Arne Schubert können alle eine 202 schwimmen. Das wird hier nicht für Paris reichen. Meine Prognose, und die ist jetzt, also das ist für mich der Hot Take der vergangenen zwei Wochen, heißt, sowohl Ramon Klenz als auch David Thomas Berger schwimmen beide unter der Delfin-Norm. Auch Ramon hat noch eine Rechnung offen nach der wahnsinnig unglücklich pechgeplagten Quali für 2021. Jetzt packen es beide und liefern sich dabei auch noch on top, als Cherry on the top, als ganz obendrauf ein Duell um den deutschen Rekord. Und damit sind es die Lagenstrecken. Wir haben Cedric Büssing schon gehört. Über die 400 Meter Lagen ist er dabei. 200 Meter Lagen, 201, neue Bestzeit. Was muss man schwimmen, um bei Olympia zu starten? 200 Lagen, 1,57,94. Und da ist es echt ein bisschen ein Trauerspiel, würde ich fast sagen. Seitdem Philipp Heinz nicht mehr da ist, der über 10 Jahre hinweg diese 200 Meter Lagen dominiert hat, gab es eigentlich niemanden mehr, der in die 2 Minuten oder unter die 2 Minuten geschwommen ist. Er und Jakob Heidmann waren 2021 die letzten unter der 2-Minuten-Marke. Davor war es ein Johannes Hinze 2017, da merkt man so ein bisschen Heidelberger Lagendomäne. Und der Einzige, dem man das hier vielleicht noch zutrauen könnte aktuell unter 2 Minuten, ist ein Cedric Büssing. Fraglich für mich, was kann ein Marius Zobel aus Magdeburg, hat letztes Jahr bei der Universiade Bronze geholt, auch für ihn sind die unter 2 Minuten sicherlich möglich. Dahinter gibt es dann auch wieder talentierten Nachwuchs, der auf seine Chance wartet. Das sind namentlich Finn Wendland und Franz Arnert, die beide im 203er-Bereich mit ihren 18 Jahren und 19 Jahren rumschwimmen. Ramon Klenz sicherlich auch noch ein Kandidat, 2:00:63, letztes Jahr in Berlin bei den deutschen Meisterschaften geschwommen, wobei ich Ramons Stärken eher auf den 400 Metern sehe. Hier die Pflichtzeit 4:12:50, Cedric Büssing, der seit Jahren in der 400 Meter Lagenspitze mitschwimmt. Also das muss man sich echt nochmal vor Augen halten. So ein ganz klassischer, ich komme aus der zweiten Reihe und wurde lange Zeit überschattet von Jakob Heidmann bei der letzten Olympiade. Da hat dann keiner drüber gesprochen, dann bin ich bei den JTM, habe ich Medaille gewonnen, bin JTM-Sieger geworden, bin bei der U23-EM-Sieger geworden und trotzdem immer alles mit so Zeiten, die international vielleicht nicht so richtig für das große Aufsehen sorgen. Ja, eine 4:18 nicht, eine 4:14 nicht, aber mit riesigen Sprüngen und jetzt war mein Durchbruch und deswegen finde ich diese zweite Reihe so wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig und so interessant, dort auch mal hinzugucken, wer dort vielleicht demnächst den Sprung machen könnte, welche Namen dort sind, wer vielleicht schon seit Jahren auf so den Durchbruch wartet und vielleicht auch nur überschattet wird von etwas größeren und prominenteren Namen. Und das ist jetzt eben ein Cedric, der sich ganz nach vorne geschwommen hat, auch ein Marius Zobel, immer ein bisschen abseits des großen Rampenlichtes, ist eine 4:18 geschwommen in 2022. Dazu kommen Ramon Klenz und Luis Dramm, die letzte Saison mit 4:21 hier unterwegs gewesen sind. Also alle ein ganzes Stückchen weg von der Norm. Ja, damit bleibt es eigentlich bei meiner Prognose. Cedric seit Jahren die Spitze, jetzt die Norm geschwommen und damit ist da das Teilnehmerfeld auch voll. Es ist ein bisschen länger heute, aber das Cedric-Interview muss natürlich mit rein. Dann gab es so viele Wettkämpfe, die stattgefunden haben, wo sich Verschiebungen ergeben haben. Und trotzdem möchte ich die Staffeln bei den Männern nochmal hervorheben, weil das echt auch spannende Geschichten sind. Über die 400 Meter Freistil gibt es einen Kampf um den vierten Platz von Luka Nick Armbruster und Ole Mats Eidam. Erik Friese, wenn er da sein wird, Peter Vajasi, Joscha Seicho, Rafael Miroslav sind da für mich gesetzt. 400, 200 Meter Freistil, Lukas Mertens, Miroslav, Seicho sind für mich sicher dabei. Dahinter Ein Philipp Peschke, wenn er richtig guten Tag hat und voll ausgeruht ist und möglicherweise ein Timo Sorgius hier dem Qualifikationsdruck nicht so richtig standhalten kann, sind dort in den Startlöchern. Ansonsten sehe ich Timo dort eigentlich vorne. Und dann kommen wir zur Lagenstaffel bei den Herren. Und das ist ein echt wilder Take. In Rücken haben wir schon drüber gesprochen. Faktisch gibt es hier einen Vierkampf um den einen Rückenstartplatz. Im Brustschwimmen gibt es einen Zweikampf um diesen einen Platz. Das Einzige, was safe ist in meinen Augen, ist die Delfinstrecke für Erik. Und in Kraul gibt es einen Zweikampf zwischen Rafael Miroslav und Joscha Salcho. Ein Fernduell, weil nur Joscha die 100 Meter Freistil schwimmen wird und Rafael vielleicht zu Hause nachts einmal den Livestream anmacht und zuguckt, was sein Nationalmannschaftskamerad hier im Berliner Becken fabrizieren wird. Und beim Berliner Becken sind wir auch beim Thema des nächsten Blockes, nämlich dem kurzen, aber wichtigen Wettkampfausblick. An drei Standorten gibt es Olympia-Qualifikationswettkämpfe, nämlich in Heidelberg, Magdeburg und Berlin. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir das auf drei Orten und nicht an einem? Natürlich will man ein bisschen Heimvorteil haben. In Magdeburg willst du in deinem eigenen Bett schlafen, kurze Wege zur Halle. In Berlin das gleiche Spiel, in Heidelberg das gleiche Spiel. Außerdem ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht einen Höhepunkt hat, sondern vielleicht zwei oder drei, wo man die Norm schwimmen kann, dann kann man auch noch mal ein bisschen lernen. Finde das Prinzip gar nicht so verkehrt, zumal es auch so für ein paar Wochen die Spannung hochhält und dafür sorgt, dass man über das Schwimmen reden kann und nicht nur einmal über 4 Tage verteilt. Und mit dem Thema Olympia-Quali in Heidelberg würden wir uns zumal sicher sein, da wird es keine Olympia-Qualifikation geben. Das Nachwuchsteam der Heidelberger ist frisch aus Fuerteventura zurück und wird dort mal eine Duftmarke hinterlassen. Noel Bengtler, Lela Ludwig, Emilian Holland, Hanna Schneider hier am Start und das sind schon die prominentesten Namen, die das knapp 100 Sportler nur kleine Teilnehmerfeld umfassen wird. Gehen wir deswegen einmal weiter in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt, nämlich nach Magdeburg. Und dort wird es hoffentlich ein volles Haus geben und Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Livestream, denn es lohnt sich. Sascha Macht wird für die Leipziger am Start sein, der im vergangenen Jahr in den USA unterwegs war. Dann gibt es das Duell über die 100 Rücken von Laura Riedemann gegen Anna-Maria Börstler. Börstler wird auch noch über die 100 Delfin starten. Nina Hold und Isabel Gose werden beide die 100 und 200 Meter Freistil in Angriff nehmen für Staffelplätze und Formüberprüfungen. Dazu kommen für Isabel noch die 400 und 800 Meter Freistil, wo sie auf Celine Rieder und Leonie Mertens treffen wird, die dann alle beide auch Celine und Leonie über die 1500 Meter Freistil im Wettkampfbecken unterwegs sein werden. Und da wird's echt spannend zu sehen sein, was Leonie leisten kann nach ihrer schwierigen, bestimmt nicht so wie geplant laufenden Saison. Und auch bei Isabel und Celine, wie da die Formkurve und die aktuelle Form aussieht. Lukas Mertens schwimmt dreimal Rücken, 100 und 400 Meter Freistil. Arne Schubert, 100 Freistil, 200 Freistil, 100 Delfin, 400 Lagen. Marius Zobel, 200 Lagen, 200 Freistil. Wir haben gerade gesagt, warum das so spannend ist. 200 Lagen und Normerfüllung vielleicht in Sicht oder 200 Meter Freistil, Staffelplatz vielleicht in Sicht. Florian Wellbrock versucht sich an den 200, 400, 800 Freistil und auch ein Olli Klemet nimmt die 200, 400, 800 Meter Freistil in Angriff. Wobei mir hier bei Florian und bei Olli die 200 Freistil nicht so ganz klar sind. Das will ich erstmal sehen, dass sie dort wirklich auf dem Startblock stehen werden. Außerdem im Nachwuchs auch bei den Jüngeren Julia Barth, Rudolf Roland Borders dabei, Finn Klein-Heinz, Jette Koch, Johannes Liebmann, Seike Schlump und Eva zur Brücke, die vielleicht auch ganz weite Außenseiterchancen über die 100 Meter Rücken hat. Und dann kommen wir nach Berlin und hier gibt es jetzt schon eine Leistungsdichte sondergleichen. Der Vorteil ist natürlich ganz klar und unter anderem die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Stuttgart haben das schon deutlich gemacht. Wir bleiben einfach da. Wir fahren jetzt nach Berlin, beziehen dort Donnerstag unser Hotelzimmer und anderthalb Wochen später, nach dem Ende der deutschen Meisterschaften, reisen wir wieder ab. Wir schwimmen jetzt 3 Tage Berlin Swim Open, machen dann Montag, Dienstag, Mittwoch tapern, lockeres Training, Vorbereitung deutsche Meisterschaften und dann Donnerstag bis Sonntag die DM in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europapark. Was bedeutet das für uns als viereckige Augenkriegende vor dem Livestream? Lena Riedemann, Kylie Wilhelm, Lise Seidel schwimmen über die 100 Meter Rücken um die Wette und werfen gegen die Magdeburger im Fernduell ihre Zeiten in den Ring. Ole Braunschweig, Marek Ulrich duellieren sich das erste Mal über die 100 Meter Rücken. Christian Diener über die 200 Meter Rücken im Wasser unterwegs. Leonie Kullmann, Chiara Klein, Katrin Demler über die 200 Meter Freistil im Wasser zusammen mit Nele Schulze. Leonie außerdem noch die 400 Freistil am Start. Lisa Marie Finger versucht sich an den 100 Freistil und 100 Meter Delfin, trifft über die 100 Freistil auf Nele im Kampf um den letzten Staffelplatz und Jessica Felsner sowie Linda Roth. Jessie Felsner außerdem über die 50 Meter Freistil noch unterwegs, Nele Schulze über die 200 Meter Lagen nach ihrem Leistungsausbruch in Stockholm und den 100 Meter Brust, wo man überhaupt nicht weiß, was da kommt. Die schwimmt sie ja nur mal ab und an und dann aber eigentlich auch immer schnell, das letzte Mal im 1:08er Bereich. Linda Roth mit einem vollen Programm. Es kommen noch die 200 Freistil unter anderem dazu, die 100 Meter Rücken und die 200 Meter Lagen. Melvin Immodu startet erneut über die 100 Meter Brust, trifft dort auf Zubey Biltaev, der seinerseits die 200 Meter Brust schwimmt gegen Kenneth Bock. Brustschwimmen ist das Thema auch bei den Frauen. Bente Fischer, 100, 200 Meter Brust. Ihr Neckarsulmer Vereinskollege Henning Mühlleitner startet über die 200 und 400 Meter Freistil, also die beiden Hauptstrecken. Über die 200 Freistil trifft er auf Joscha Salchow und Timo Sorgius, die ihrerseits auch noch die 100 Meter Freistil schwimmen, gemeinsam mit Ole Eidam, der zusammen mit Joscha auch noch die 50 Meter Freistil absolvieren wird. Aus Frankfurt reist Pierre-Louis Sebastian an für die 50 und 100 Meter Freistil und will zeigen, dass auch er zu den schnellsten Sprintern Deutschlands gehört. Dann gibt es einen Dreikampf von Luis Schubert gegen Ramon Klenz und David Thomasberger über die 200 Meter Delfin. Die 200 Meter Delfin sehen gleichermaßen auch Angelina Köhler im Wettkampfbecken, ihr einziger Start an diesem Wochenende. Und dann gibt es eine breite Latte an talentierten, fähigen, wahnsinnig schnellen Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmern. Es wird das Jahrgang 09-Duell bei den Damen geben von Nana Sikire gegen Neri Lemke und Juliana Butler. Es ist Leni von Bonin mit dabei, Julia Ackermann, Moritz Erkmann, Jara Riefstahl aus Chemnitz. Die Essener sind mit dem Nachwuchs da mit Sarah Pliska, Laura Sophie Kohlmann und Marina Maja Krietenbrink. Luke Zabel will über die Bruststrecken schnell sein, Mira Helget über die 400 Meter Lagen zusammen mit Leo Leverkus. Nils Nolte wird sprinten zusammen mit Clara Beierling und Finn-Jona Neuwirth, Vincent Basten und so weiter und so fort. Genug Namen gehört. Das wird wirklich spannend hier bei den Berlin Swim Open. Das wird ein schöner, schneller Wettkampf werden. Damit beenden wir den sportlichen Teil und arbeiten noch der Form halber einmal die News der vergangenen Woche ab. Und die News der vergangenen Woche habt ihr sicherlich mitbekommen. Es wurde ein neues Präsidium im DSV gewählt und da bietet sich eine neue Alliteration an, nämlich der DSV-Dirigent David Profit. In aller Kürze, es gibt ein neues Präsidium und schon im ersten Wahlgang hat sich David Profit gegen zwei Konkurrenten durchgesetzt. Es gab eine sogenannte Kampfabstimmung gegen Kai Morgenroth und Oliver Großmann und David gewinnt hier mit 216 Stimmen. Was erstaunlich ist, weil ja Kai Morgenroth in den vergangenen Monaten zusammen mit Wolfgang Ruhpieper als Vizepräsidentin den DSV quasi geleitet hat. Und hier direkt im ersten Wahlgang bei drei zur Wahl stehenden Kandidaten nicht mal in eine Stichwahl zu kommen, sondern direkt von David Profit so weit überstimmt zu werden, finde ich schon erstaunlich und möchte mir jetzt nicht anmaßen, ein Urteil zu fällen, aber möchte doch mal die Frage in den Raum werfen, was das über die Arbeit oder über die Zufriedenheit der Wahlberechtigten mit der Arbeit der beiden Vizepräsidenten des vergangenen Jahres aussagt. Komplettiert wird das Dreierpräsidium von Professor Dr. Lutz Thieme und Lars Kalenka. Und jetzt wird's auffällig, weil nämlich Dr. Lutz Thieme unter anderem verantwortlich ist für das Projekt Bäderleben, wo es darum geht, den Zustand der aktuellen Bäder in Deutschland zu dokumentieren. Der Präsident David Profit ist Mitglied der DSV-Kommission zum Thema Schwimmbäderpolitik gewesen, engagiert sich auch in der Bäderallianz und hat dort unter anderem die Idee aufgeworfen, Schwimmkultur als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen. Dazu kommt Lars Kalenka, der reichlich sportliche Erfahrung mitbringt, 10 Jahre Nationalteam, war JDM-Sieger, arbeitet jetzt in einer Personalberatungsfirma und soll dort seine Expertise vom Firmenkontext in den DSV einbringen, was die Auswahl des kommenden hauptamtlichen Vorstandes angeht. Mein Gefühl, wenn man sich die Historie der drei Präsidiumsmitglieder anguckt, ist, dass wir das erste Mal oder dass hier das erste Mal seit Jahren Personen gewählt wurden, und zwar wegen dem, was sie schon geleistet haben. Nicht, weil sie irgendwelche wilden Versprechungen für die Zukunft machen, weil sie irgendeiner Gruppe Zugeständnisse machen, oder weil sie einer bestimmten Gruppe angehören, einer bestimmten Partei, möchte ich mal sagen, sondern da ist in der Vergangenheit schon einiges passiert, was gar nicht so öffentlichkeitswirksam war, aber viel Substanzielles vielleicht bringt und unterfüttert, was das Schwimmen eigentlich ausmacht, nämlich Bäder. Und wie gehen wir eigentlich mit Bädern und mit Schwimmen generell in unserer Gesellschaft um? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und dieses Präsidium hat jetzt die Aufgabe, einen hauptamtlichen Vorstand zu benennen, der sich dann um die Belange des DSV kümmern wird, also um die sportlichen und strukturellen organisatorischen Belange. Das Präsidium fungiert ja vielmehr als Aufsichtsrat, der den Vorstand dann kontrollieren soll. Bis dieser Vorstand benannt ist, bleiben Kai Morgenroth und Wolfgang Ruhpieper im Vorstand. Wie es so schön heißt, damit ist eine geordnete Übergabe gewährleistet. Naja, man kann auch lange noch im Amt bleiben und das trotzdem gegen die Wand fahren und sich einfach querstellen und stur stellen. Möchte ich jetzt hier an der Stelle keinem vorwerfen und niemandem andichten. Möchte nur sagen, dass diese blumigen Worte eine geordnete Übergabe ist, damit sicher vielleicht etwas sehr blumig sind. Schluss, Ende. Wir machen den Sack zu, wir machen die Dusche aus, packen das Duschgel zurück. Die Folge hat ihren Abschluss gefunden. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr die fast 110 Minuten durchgehalten habt. In Heidelberg, in Berlin, in Magdeburg wird es richtig schnell. In Stuttgart beim Otto-Fahr-Schwimm-Meeting, ebenfalls in Bochum beim Arena-Meet, ebenfalls. Und dann sind noch ganz viele andere Wettkämpfe an diesem Wochenende unterwegs, die mit zum Teil absurden Meldezahlen von sich reden machen. Grüße gehen raus nach Darmstadt, wo ein Schwimmfestival sondergleichen stattfindet mit über 1000 Teilnehmenden. Das macht eigentlich ehrlicherweise wirklich keinem mehr Spaß. Das dauert zu lange und verprellt jeden, der irgendwie ein kurzes, knackiges Event haben möchte. Das sehen wir hoffentlich in Berlin und Magdeburg bei den Finals. Auch in Bochum wird es Finals geben und in Stuttgart. Ebenfalls, dieses Wochenende wird auf jeden Fall ein guter Appetizer, was uns dann wenige Tage später bei den am Donnerstag beginnenden deutschen Meisterschaften erwarten wird. Aus diesem Grund kommt die nächste Folge auch schon am Donnerstag nächste Woche mit allen Infos zu den deutschen Meisterschaften und den letzten Tagen der Olympiaqualifikation. Versprochen, hochheiliges Indianer-Ehrenwort, dann wird es auch wieder kürzer. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Treue gehalten habt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr habt richtig Bock auf das Finale der Olympia-Qualifikation. Ich für meinen Teil, falls es nicht klar geworden ist, bin richtig gehypt, habe richtig Lust drauf, mir das Ganze anzugucken im Livestream. Folgt mir gerne auf Social Media. Falls ihr nicht selber gucken könnt, findet ihr dort, sobald es Qualifikanten gibt und Normerfüller gibt, die Informationen dazu. Wir machen erstmal Schluss für heute. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns hoffentlich auch in der Halle. Sagt mal Hallo, kommt vorbei, wenn wir uns über den Weg laufen. Freue mich immer, ein bisschen zu nerden und uns auszutauschen. Das war's jetzt erstmal hier für heute aus der Kathedrale. Vielen Dank, Cedric, für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!